Prost, Herren.
Prost.
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 Prost, Publikum.
So, und aus den Anzahl der Klingelvorgänge können Sie jetzt berechnen, wie viele Personen anwesend sind.
Ja, stimmt. Einen kleinen Schizophrenie-Faktor einrechnen, ich bin viele.
Ich stoße mit mir selbst an.
Genau.
Also, ja, gut. Der Horst hat da schon 3 Bier stehen.
Willkommen auf jeden Fall beim Biertaucher Podcast, circa Folge 77.
A. 77 A. Unterwerfen uns nicht keiner Nummerierung.
Es ist circa Montag, der 5. November 2012. Mhm. Und wir befinden uns in der Zypresse, Westbahnstraße 35 A.
Und wir sind.
Und hängen ab. Und hängen ab, ja. Wir sind der Johnny, der neben mir sitzt.
Der.
Was, der ich selber bin?
Florian.
Wunderbar, Gregor. Als letzter bin ich. Ich bin. So, aus Hausmeisterthemen, starten wir gleich los. Gibt's keine. Doch, eines. Doch.
Ein missglücktes Interview.
Ein missglücktes Interview, erzähl.
Ja, mach du erst eine.
Okay, naja, es gibt, also Feedback hat es jetzt zu dieser Folge nicht so gegeben, aber ich kann ja kurzes Meta...
Vielleicht werden wir unpopulär.
Wahrscheinlich. Oder waren es immer?
Das Publikum hat aber 77 Folgen gebraucht, um drauf zu kommen, wie schlecht wir sind.
Ja, hat jemand von euch die letzte Folge angehört?
Ja.
Soundtechnisch?
Es ist irgendwie anders.
Irgendwie anders ist gut genug.
Yes. Habe nichts gemerkt.
Nein, das Störgeräusch ist nicht mehr so da.
Mhm.
Aber dafür sind manche Dinge, glaube ich, leiser und lauter gewesen. Also die,
wirklich, ja.
Mir fielen die Lautstärkeunterschiede ein bisschen
stärker auf.
Ja, also das ist nicht,
das kann aber auch sein, dass, weil ich habe das letzte Mal auch nicht die Fix-Mikro-Variante, sondern habe es wie jetzt so rumgerechnet. Da wir eine große Rolle waren, kann das sein, dass es dadurch gekommen ist. Ja, ich habe die auf jeden Fall ja umgestellt, produktionstechnisch auf Auphonic, wie schon angekündigt. Die beliebte Podcaster Post-Processing-Plattform. Und muss sagen, bin jetzt einmal vom Interface und vom Handling sehr zufrieden. Es funktioniert total hübsch. Aufladen ohne Probleme, die Optionen, die sie mir bieten, nicht zu viel. Die Optionen, die ich nicht verstehe, erklären sie mir nochmal, wie zum Beispiel den Rauschunterdrücker. Das geben sie halt so Tipps, dass man irgendwie keinen Kompressor vorher anlegen soll, damit das Störgeräusch schön irgendwie auch leise bleibt und nicht schon von vornherein hochgedrückt wird und so. Und dann kann man eben noch nachher angeben, in welchen Formaten, das kann man solche Presets anlegen. Das heißt, welches Audioprofil soll angewendet werden und in welchen Formaten soll es rausfallen. Und das ist halt nett. Ich lade das jetzt mit den vorkonfigurierten Einstellungen, lade ich das File hoch. Es ist schon fix fertig angegeben, in welchen Formaten, nämlich OGG und MP3 es rausfallen soll, wie es benannt werden soll. Und es wird automatisch dann schon auf den Server hochgeladen. Also. Und das Hochladen ist ja auch nett, weil da wird dir dann, wenn du es direkt live machst, angezeigt, ja, der Upload-Balken zur Enddestination. Aber Sie können auch, wenn Sie wollen, das Browserfenster schließen. Und wenn es fertig ist, kriegt man irgendwie eine E-Mail, dass es fertig ist, dass es hochgeladen ist und fertig prozessiert die Files. Ja, soweit bin ich höchst zufrieden. Also ich hoffe, die Soundqualität, falls sie nicht passen sollte, dass ich was verschlechtert haben sollte, dann einfach in uns bei Google Plus anschreiben oder, keine Ahnung, einer der anderen 10.000 Kanäle. Diskus haben wir ja auch noch wo. Und, ja.
Also wenn ich dich richtig interpretiere, möchtest du jetzt gelobt werden, weil du die Soundqualität verbessert hast.
Sehr gut. Ach, herrlich. Das war Lob genug für eine Woche.
Nur weiter so, Gregor.
Sehr gut, sehr gut. Ja, und dein Meta, du hausmeistert immer ein missglücktes Interview.
Ja, also ich hatte technische Probleme, deshalb gibt es jetzt ein ganz ein Interview, was ich geführt habe, und ich erzähle, dass ich es geführt habe, anstatt den Soundfile abzuliefern.
Wunderbar.
Ja.
Das ist so, wie ich mir Podcasts über so Filme anhöre.
Eine Mischung aus Stille Post und Podcasten.
Cool.
Ja, mein Interview ist ja auch missglückt.
Ui.
Und zwar? Am letzten Montag, wo ich nicht da war, war ja Krypto-Party.
Du warst in Krypto, genau.
Ja.
Und hat sich jeder geweigert, sich interviewen zu lassen?
Nö, es waren einfach viel zu viele Leute, viel zu viel los, nur Gedränge. Also, und wo ich nachher, also Jacob Applebaum war anscheinend da. Ich habe ihn nicht gesehen. Er hat es zumindest auf Twitter geschrieben, später, wo ich nicht mehr dort war.
Genau, nicht gesehen.
Ah, und, okay. Aber angeblich war er vorher schon mal kurz da. Aber es waren viel zu viele Leute, um irgendwie wen zu finden.
Und ansonsten die Krypto-Party, wie lange, also was ging jetzt im Genauen dort ab?
Naja, im Grunde waren es so Einzelgruppen. Irgendwer, der Ahnung davon hat, hat ein paar Leute zusammengeschaut. Ich war in der Gruppe mit GPG. Habe einem dann im Grunde eine Privateinführung also in GPG gegeben.
Es gab mehr praktisch Tutorials sozusagen oder mehr Rechte.
Genau, je nach Level von wie viel Know-how du hast in dem Gebiet. Ja.
Und war gut besucht, also Meterlab voll? Oder?
Es war bummvoll.
Also Krypto ist ein Thema.
Ja, es ist ein extremes Thema und es sind auch viele Leute, die man sonst nicht sieht im Meterlab. Mhm. Also es gibt sehr viele, die explizit nur dafür hingehen. Und bei der ersten Krypto-Party waren auch Leute, glaube von ORF oder Ö1 oder irgendwas, irgend so ein öffentliches.
Da waren wir hier, oder? Bei der ersten Krypto-Party.
Einmal war es ja gemeinsam.
Und da war es schon sehr viel, aber diesmal waren es doppelt so viele Leute, glaube ich.
Okay.
Und zum Beispiel letztes Mal schon um den Tisch ziemlich viel los.
Und das Konzept, dass man sich in Gruppen aufteilt, findest du aber gut? Also hat man da effektiv was vermitteln können in diesen Gruppen? Oder?
Ja, es wäre deutlich besser, weil wenn du so viele Leute hast, geht es nicht mehr anders.
Ja,
und wie deep haben sie es gemacht mit den GPG? Haben sie echt so mit den Kommandozeilenoptionen runter? Oder?
Naja, das ist, kommt darauf an. Der, den ich es erklärt habe, der wollte auch schon wissen, wie das genau auf der Kommandozeile macht und dass er nicht alles über die GUI macht. Ja, wir haben halt einen Key generiert, haben es gleich signiert, verschlüsselt dann E-Mail geschickt und so weiter. Das Ganze durchgespielt.
Das ist nämlich schon praktisch. Also mir fällt das immer auf. Also braucht es immer wieder GPG und dann längere Phasen nicht. Und dann komme ich dann drauf, ich habe alles vergessen. Und dann schaue ich mir das nächste blöde Auto an irgendwie.
Ja,
und dann wäre es wieder okay, signieren und dann vielleicht unbegrenzt, wie man es halt braucht.
Ja, wenn du dann einen Key mal speicherst und immer hast, dann startest du halt Thunderbird wieder und es läuft eh, ja, wenn du es mal brauchst.
ohne nachdenken. Ja, manchmal muss man ja für andere Sachen, für Kunden, OpenVPN oder so, mal Zertifikate generieren. Das
ja, und ein Side-Effekt war, von den ganzen Leuten, die dort Security gemacht haben, dass anscheinend auch andere Gruppen GPG gemacht haben, gleich gemeint haben, oh, die Key-Server sind nicht erreichbar. Weil irgendwie schon das Netzwerk von den ganzen Leuten, die hunderttausende Keys synken wollten, schon ziemlich überlastet war.
Man kommt nicht raus. Insgesamt, du kannst es auch für Anfänger empfehlen, eine Krypto-Party.
Ja, also es ist für alle Levels dabei.
Ja, zum Thema E-Mail, das habe ich schon mal erwähnt, glaube ich. Was mir noch fehlt, ist, weil ich bin so ein typischer Web-Nutzer, also Web-Mail-Nutzer. Mhm. Und da bin ich natürlich blöd dran mit GPG-Verschlüsselung.
Nicht nur du.
Wenn ich Thunderbird verwende, kann ich das alles einrichten.
Hast du FireGPG probiert? Es gibt eine Add-on für Firefox, ja.
Sehr schön.
Aber nur wenn ich jetzt irgendwo bin, an verschiedenen Rechnern,
in dann ist es, ja, dann müsstest du entweder ein Firefox to go mit haben, ansonsten kannst du nie sicher sein. Ja, stimmt, weil das System sowieso schon unsicher sein kann, solltest du dem auch nicht einen Key vertrauen.
Das ist genau das Problem, was du mit Web-Apps nicht lösen kannst.
Ja.
Weil da musst du halt immer vertrauen.
Web-Apps bist du auf einem Device, dem du nicht vertraust, wenn du jetzt im Internet-Café das aufmachst.
Außer Gmail. Du hast deinen eigenen Mail-Server, den du vertraust.
Und du brauchst auch immer noch eine sichere Browsing-Umgebung, damit du dir...
Ja, das bekommt man nicht umhin.
Also, wie könnte man das machen?
Der eigene Mail-Server wäre nicht so das Problem.
Genau.
Dann gibt es ja...
Sobald du dich dann einloggst von irgendeinem unsicheren Rechner, hat der die Passwörter gleich sowieso.
Ja, stimmt.
Kann man nicht viel machen.
Aber das
du brauchst ja ein One-Time-Pad noch dazu.
Ja, stimmt. Genau.
Aber es wird dann kompliziert.
Selber booten mit OpenVPN tun oder nach Hause, zu Hause irgendwas laufen haben, alles. Oder am besten nur mit sich selber kommunizieren.
Dann ist noch immer die Frage, ob du der Hardware vertraust.
Ja, oh Mann.
Keylogger.
Genau, jetzt haben sie bei der letzten, vorletzten Republika, wo ich da war, hat seinen eigenen Vortrag gegeben, wo auch so ein Sicherheitsexperte hat halt gesprochen über Kriegsführung und Informationen und so. Dann hat auch Stories ausgepackt von Netzwerkkarten, aus chinesischen Werken ausgeliefert, wo es einfach schon mit Hörgelegenheit mit eingebaut war. So kann es halt gehen, wenn es dort an der Kette ansetzt.
Da gibt es jetzt eh gerade irgendeine Diskussion, die USA gegen Huawei. Weil sie da irgendwie so security-mäßig Probleme haben, einfach so chinesische Hardware zu kaufen für Netzwerksachen.
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob da ein wirtschaftlicher Hintergrund ist und dass es sicher als Thema vorgeschoben wird, damit man die boykottieren kann.
Mhm.
Aber es war ja so, dass, weiß nicht, wie es aktuell der Status ist, dass die US-Regierung die Huawei-Ding-Geräte da boykottieren wollte oder Importverbot sogar, da weiß man nicht.
Ich habe es nicht genau
verfolgt. Keine Ahnung. weil halt denen das Vertrauen entzogen wurde und man nicht sicher sein kann, ob da nicht.
Doch, ja.
Ja, was glaubst du, das für die Kunden bedeutet, wenn die sowas hören? Das ist ja für eine Marke.
Sondern die wollen ja auch irgendwie größer werden. Die haben ja auch schon Smartphones.
Du kannst, die Frage ist, welche anderen Firmen gibt es, die man vertrauen könnte dann? Ja, die US-Firmen, die in China produzieren lassen.
Ich warte, dass sie ein Smartphone rausgeben. Ich drucke mir das Case auch selber aus.
Na gut, dann reiche ich nach die Frage, ob jemand von euch was erlebt hat, aber das beantwortet sich eh gerade selbst. Nur was mich interessiert, Gregor, hast du dir schon die Finger blutig gewischt an deinen...
Nein, ich habe jetzt Hornhaut gebildet am Wischfinger.
Hast du kein so Fingerkondom?
Na, mittlerweile finde ich es sogar richtig cool. Das hat so was...
Das
haben die neuen Kids irgendwie.
So ein iPhone-Look.
Hat so was kaputt Cyberpunkiges.
Cyberpunkiges.
Ach so. Da muss ich es nur selber einreden.
Ja.
Na, da leidet
die Haptik ist irgendwie.
Die Haptik, genau. Das ist so dieses Gillette-Füllung.
Kannst du kassieren auch schon.
Ich werde daran üben. Ich werde eine App dafür rausgeben. Man muss nur zuerst sein Display zertrümmern. Ja, wie eine Spinne sitze ich zu Hause. Die erste Woche war es wirklich schlimm mit dem kaputten Display. Mhm. Und jetzt denke ich mir, ja, Gebrauchsgegenstand ist eh wurscht. Ist es nicht wirklich, aber ich bin ein bisschen gelassen. Weil ich habe mir jetzt die Entwicklungen angeschaut. Google hat ja das neue Smartphone rausgebracht, das Nexus 4. Und in den ersten paar Tagen musste ich mich sehr ärgern, weil an und für sich, so wie es der Andreas auch richtig angekündigt hat im Podcast, geben sie das um einen Hammerpreis raus. Das sind 299 Euro ungefähr oder Dollar, keine Ahnung, was jetzt der genaue
Dollar in Euro umgerechnet mit Steuer ist es unter 300 Euro.
Unter 300 Euro, ja.
Sollten es sein.
In der 8-Gig-Variante, die ich man aber eigentlich wirklich, also warum sie jetzt auch 8-Gig-Varianten machen, verstehe ich nicht. Weil es ist mit 8 Gigabyte Speicher, der nicht erweiterbar ist, ist man wirklich knapp dran. Und so wichtige Geräte kennt, nimmt das Betriebssystem auch schon einiges weg. Also es wird meistens noch abgerechnet. Und ich weiß es jetzt einfach, wo ich mehr als 10 Apps installiert habe und vielleicht sogar noch ein, zwei Spiele. Ein Spiel, ein großes, nimmt gerne mal einen halben Gig. Wenn zum Beispiel jetzt, habe ich gesehen, Baldur's Gate nimmt sogar 1,3 Gig, also welche, die für Tablets auch gemacht sind. Und dann wird es einfach zu knapp. Man muss sich eigentlich die 16er
kaufen. Sieg und Videos kann man dann eh nicht mehr da
haben. Ja, das wird dann... Ein Podcast, ich gebe mich aber allein... Ich habe ungefähr, weiß nicht, einen halben Gig, 700 MB ungefähr an Podcast-Durchsatz.
Meine Erfahrung ist, dass ich so viel Platz ich habe, so wird es immer irgendwann voll sein. Da habe ich gerade ein paar Backups vielleicht noch gemacht oder so und dann ist auf einmal die 32 GB-Karte auch voll. Ja. Aber nur mit SD-Karten ist es angenehm, du weißt, du kannst jederzeit aufrüsten. Und
das stimmt.
Das zweite, was mich immer gestört, ist der fix verbaute Akku.
Das ist natürlich auch ein Abturner.
Das ist ja wie bei Apple jetzt schon.
Ja, und ich meine... Auch wenn die Akkus gut sind und lange halten, also mir geht es nicht darum, den zu tauschen, wenn er mal kaputt geht, sondern ich habe es eh schon die letzten
Teile
angewöhnt. Ich meine, ist wie gesagt relativ, aber ich habe es angefangen, einfach weil die Akkus so billig sind, dass man zu jedem Smartphone einen zweiten oder dritten Akku kauft, irgendwo auf eBay um 7 Euro. Und dieses Gewissheit, dass ich das Akku vergessen habe zu laden und ich bin eine Reserve Akku
immer noch. Ja, und man hat keine Steckdose, man ist irgendwo unterwegs.
Ja, irgendwie stört mich das, weil das war doch etwas, wo ich. Ja. Ich gedacht habe, das ist
also gerade der Akku ist mir auch negativ aufgefallen. Bei mir war es nicht so, ich habe mir nie einen Zusatzakku gekauft und meine Akkus sind auch nie eingegangen. Also ich bin da kein gebranntes Kind. Mhm. Aber mittlerweile bin ich entspannter. Ich habe mir gedacht, es gab ja dann nämlich das Ärgernis, wie das Nexus 4 rausgekommen ist, weil dann hat es geheißen, angekündigt für Österreich, aber um 200 Euro teurer. Also genau. Um 545 Euro. Begründung von dem Hersteller dieses Phones, nämlich LG, die Hardware für Google baut, war, wegen der Logistik im Einzelhandel und dem Ganzen müssen wir diesen Zuschlag verlangen. Und dann hat sich...
Da kann man für jedes Handy einen eigenen Boten mieten.
Wahrscheinlich.
Ich weiß auch nicht. Meine, das ist, eine Woche den Lohn
für ein Handy. Das ist vorgeschoben. Und ich habe mal abgewartet, bin wie die Spinne zu Hause gesessen und habe gelesen, erstens, wie die Preise sich vom Galaxy Nexus entwickeln, vom Vorgängerphone, ob die jetzt rasch purzeln. und zweitens, ob sich der Widerstand formiert. Und justament heute ist am Webstandard dann eine Story veröffentlicht worden, dass in Spanien, also das Ding ist, in dort überall, wo diesen Google, du kaufst die Phones, so will es Google zumindest, oder scheint so die Strategie zu sein, über den Google Play Store. Mhm. Also du kannst das dort im Play, im Google Play bestellen, und in Deutschland geht das auch wunderbar, ist aber nicht in allen Ländern Europas vertreten, wie zum Beispiel Österreich und Spanien. In Spanien, glaube ich, ist es sogar vertreten. Das ist nämlich die Doppelfrechheit.
Da kostet es im Play Store nämlich um, keine Ahnung, ein gutes Eck weniger, genau, als im Handel. Mhm. Damit und es, keine Ahnung, wie sich das, ob da jemals jemand ein Gerät im Handel kaufen wird, wenn du 200 Euro für dasselbe Gerät mehr zahlst.
Ja,
also und ja, die Vermutung liegt halt irgendwie nahe, dass sie Geräte nicht so billig anbieten dürfen, damit sie den Provider nicht das Geschäft vermissen, damit sich die Kunden weiterhin die Provider binden.
Genau. Ja, das sind die verschiedenen, also jetzt kann man da ein bisschen orakeln. Also es ist mit dem, ja, mit dem, mit LG-Begründung kann man schon mal in den Wind schreiben. Also das mit dieser Logistik oder so, das kaufe ich ihnen einfach nicht ab. Jetzt kann man zum Beispiel LGs Motivation sehen, die haben auf dem Markt gerade das dieses Optimus-Gerät, das ja auch ungefähr in die 500-Euro-Klasse rein rangiert, und die wollen sich vielleicht ihr eigenes Geschäft nicht kaputt machen. Könnte auch eine Variante sein. Weil es ist jetzt auch jetzt rausgekommen, und wenn sie sich jetzt selber so stark unterbieten. Zweitens natürlich der Druck von den Providern. Wir haben in Österreich, sind wir unter Anführungszeichen verwöhnt oder geblendet, weil wir zu jedem neuen Vertrag ein neues Handy geschenkt bekommen. Und wenn die Kunden jetzt sehen, es gibt es im freien Handel und um sehr günstiges, wenig Kohle irgendwie auch ein Device, dann werden sie sich nicht mehr in diese Knebelverträge reinbegeben. Könnte auch eine Strategie sein. Dritte Möglichkeit, vielleicht obskur, aber vielleicht, aber nur das ist gar nicht so unrealistisch. Google hat auf jeden Fall Interesse daran, alle Leute über ihren Verkaufsstrom zu halten. Beziehungsweise wird auch gemunkelt, sie bieten das Phone nur so billig an, weil sie LG für jedes verkaufte Phone Kohle rüberschieben, weil sie diese Geräte schnell verbreiten wollen. Das wäre auch ein Erklärungsmodell, dass deswegen irgendwie die Side-Verkäufe außerhalb von Google Play teurer gehalten werden, damit die Leute draufkommen, okay, in diesem Google Play kann man Hardware kaufen, günstige Hardware kaufen, vielleicht auch Apps kaufen, also einfach die Leute auf den Trichter zu bringen. Wurscht. Ja, wurscht, weil es gibt's nicht. Das ist das ärgerliche Google. Das ist mir irgendwie mit der Knackwurst vor der Nase hin und her wedelt, aber ich krieg's halt nicht, und deswegen interessiert's mich jetzt auch nicht, habe ich beschlossen. Das zweite ist nämlich die Zeithistorie, die ich gelesen habe. Das Nexus 10 haben sie auch vorgestellt. Das ist das 10 Zoll Tablet von Samsung gebaut. Das haben wir ja auch nicht mehr kaufen. Laut Johnny Samsung, aber da können wir ja später vielleicht.
Das kommt auf den Chipsatz an. Das
wirklich, ja, so.
Das Gemälde reinwerfen, weil ich habe sich vorhin ein bisschen gerantet, weil die CyanogenMod-Entwickler und alle Entwickler, die auf Plattformebene für die Geräte eigene, also Android-Versionen bauen oder anpassen, ärgern sich halt bei Samsung über die Exynos-Chip-Plattform, weil die so schlecht dokumentiert ist im Vergleich zu allen anderen Plattformen.
Und das ist ein Chipsatz, der wird von Samsung hergestellt.
Genau, ja, da gibt's, also die Qualcomm sind deutlich besser dokumentiert, und die Texas Instruments, wie hießen die? Oh, mit O haben die gewonnen, keine Ahnung, aber die waren, also man sieht ja auch an Verfügbarkeit, welche Geräte CyanogenMod-Versionen aktuell, also schnell bekommen und Stable-Versionen haben und welche nicht. Und zum Beispiel Galaxy S2, S3, die sind alle furchtbar unterstützt und alles immer noch mit 1000 Bugs, einfach weil es von Samsung kein Gegenkommen gibt. Mhm. Und obwohl es so ausgesehen hat. Sie haben ja, Samsung hat den Steve Kondiak, also sein Nickname CyanogenMod, also der das CyanogenMod-Projekt gegründet hat, haben sie angestellt, haben ihm einen Job angeboten. Das war ja ein super Zeichen für die Community. Sie stellen jetzt den Typen ein, der das Ganze das selber bastelt in seiner Freizeit. Dann haben sie bei, wie es Galaxy S2 rausgekommen ist, Geräte verschenkt. Also an die Entwickler-Community. Mhm. Aber so wirklich darüber hinaus ist offenbar nichts passiert. Es ist viel versprochen worden, und dann sind einzelne Treiber, der zum Beispiel nicht nur GPL, sondern BSD-Lizenz ist, und wenn sie nett fragen und so, ja, ohne diesen Treiber, ohne WLAN-Treiber zum Beispiel, können wir es nicht sinnvoll irgendwie andere Versionen drauf rausbringen oder weiter unterstützen. Sorry, ist nicht GPL, müssen wir euch nicht geben. Tschüss.
Danke.
Und einige Plattform-Maintainer aus dem CyanogenMod-Projekt, die Samsung betreuen, steigen jetzt schon aus und verkaufen ihre Samsung-Geräte.
kann ich schon verstehen. Ja, komisch. Ja, das, also nicht komisch, wahrscheinlich eh verständlich. Das, man schaut halt in Samsung nicht rein und dass sie keine netten sind, kann man sich an drei Fingern abziehen. Schade, weil es hat eine Zeit lang wirklich so ausgeschaut, als würden sie mehr.
Also für mich in Zukunft ist es, glaube ich, schon jetzt, aber ist natürlich auch ein anderer Hintergrund als Durchschnittsuser vielleicht, aber ja. Ich persönlich werde mir jetzt kein Samsung-Gerät mehr kaufen, falls meins kaputt geht.
Dann das ist natürlich der Hacker-Aspekt, macht die Sachen wieder uninteressant.
Ja, es ist gar nicht so sehr nur Hacker-Aspekt, wenn ich weiß, die Entwickler-Community steht dahinter, dann habe ich ja viel höhere Chance, dass ich später noch neue Versionen bekomme.
Ja, natürlich.
Kommt
ja.
Dann Android 5 irgendwann mal raus, dann wird die Hardware können es vielleicht, aber der Hersteller bringt sich draus und wenn es keine Unterstützung gibt für Entwickler, dann wird es auch kein anderer machen können.
Ja. Die Argumentation greift auch, aber bei den Nexus-Geräten bist du halt von einer reinen Consumer-Sicht, hast du die Updates möglichst lang.
Ja, aber du hast nicht diese, die Entwickler sind trotzdem nicht, also sie haben trotzdem nicht die Garantie, dass sie darauf besser arbeiten können. Ja. Du hast nur die quasi Garantie oder halt das Versprechen, dass das der Hersteller dich mit Updates beliefert, ob sie jetzt wirklich auch den Entwicklern alle Sourcen geben, die sie brauchen, damit sie arbeiten können.
Ist noch lange nicht gesagt.
Ist noch lange nicht gesagt. Mhm.
Schon wahr. Naja, es wird eh nicht in Österreich verkauft, das war die Story eigentlich ursprünglich. Also vorerst kein Verkauf von Nexus 10, ist mir auch egal, also zurzeit. Ohne Hardware. Vielleicht leiste ich mir zu Weihnachten irgendein No-Name. Ich habe mir gedacht, so ein Asus oder keine Ahnung, so ein Tablet. 300 Euro noch mal schauen. So als Überbrückungszeit.
Das ist halt blöd, weil die bauen wirklich schöne Hardware eigentlich. Dünne, leichte, schnelle Geräte, aber halt ja.
Mal ein offenes Handy. Der OpenMoko wäre jetzt vielleicht für OpenMoko, dieses Open Source Handy, einfach jetzt in der Zeit voraus. Ist jetzt vielleicht nochmal was so zerstört. Das Blöde ist halt, das muss dann auch immer skalieren. So ein Projekt kann nie so gute Hardware-Specs irgendwie rausbringen, als die jetzt, weiß nicht, geisteskranken Quad-Core, Snapdragon 3, Tegra 4, keine Ahnung, was es für Generationen von Chipsätzen gibt.
Ja, aber brauchst du genügend Masse.
Ja.
Ja, es wird nicht so schnell merken.
In zwei Wochen ist die Ankündigung von Jolla.
Ah ja, genau.
Die Frage ist, wie offen die das machen werden. Das basiert zwar auf mehr und allem, aber Hardware wird wahrscheinlich nicht wirklich frei sein oder offen.
Was ist Jolla? Jolla ist ein Nachfolgeprojekt von
Nokia-Leute, ja. Die jetzt auf Migo-Basis ein neues ausbringen, also ein neues, ich glaube, mehrere Geräte haben sie angekündigt. Wahrscheinlich zwei Smartphones oder so, aber die Frage ist vielleicht auch ein Tablet. Das wäre mal nett, weil Tablet hätte ich auch gerne mal, aber es gibt nie was Gescheites. Ja. Das Nexus 7 hätte ich mir gedacht, vielleicht noch, obwohl es Android ist, aber
naja, dann doch nicht.
Das aber wenn ich auch das nicht von Samsung einfach. Ist.
Aber das ich weiß gar nicht, ist das Nexus 7 auch von Samsung?
Das weiß man
nicht. Ist das von Asus, oder?
Ah, ich glaub, das da kann war sein. Das Nexus 7 kann auch wieder was von einem anderen sein.
Ja, gute Frage.
Da weiß man eh, die heißen alle gleich und dann sind es alle wieder was anderes.
Ja, das ist der andere.
Ja, hätte man nur ein iPhone, dann gibt es wenigstens nur eins, da gibt es keine
Verwirrung. Den man schimpfen kann, ein Feind, der zu einem hält, super.
Aber wie ist eigentlich Motorola jetzt? Was macht Motorola?
Motorola Däumchen drehen und Patente, weiß ich nicht.
Wurde jetzt eigentlich, die wurde von Google gekauft, oder?
Patente-Heugabel, ja, richtig.
Aber
ja.
Die produzieren jetzt nichts.
Nein, es hat die heute
von allen produzieren nur nicht von Motorola.
Genau, heute habe ich eine Story gelesen, glaube ich, von so einem Google-Typen, der ein Interview gegeben hat. Und mein, ja, und Preise dumpen, alles viel zu hochpreisig und super. Und Motorola haben wir uns nicht zum Hardware-Bauen gekauft, sondern damit wir Patente-Pool haben. Damit Patente. Wir uns wehren können gegen Apple, genau, gegen andere. Es ist halt ein Wettrüsten, das ist wie im Kalten Krieg.
Ja. Mhm. Naja, okay, und Motorola Hardware war ja auch nichts mehr.
War nichts
aber mehr sie los. Hätten die Infrastruktur und alles.
War nichts mehr los. Oder man hat es bei uns nicht so wahrgenommen. Es gab dieses Razer, was schon noch so ein Top-Notch-Handy war. Aber es war, glaube ich,
eher so. Ach so, das Razer habe ich mal gehört.
Arme ist interessant. Ja.
Jo.
So viel zu Mobile Talk. Hm?
Ja, was kann man. Ich könnte dann Thema switchen.
Ja.
Ich vermisse immer noch mein Tablet und jetzt besonders zu Hause, weil ich ja, wie schon erwähnt, auch ein Raspberry Pi erstanden habe von Florian und auch XBMC drauf installiert habe. Wir haben ja schon, glaube ich, vorletzte Folge du schon kurz erzählt von deinen Erfahrungen. Und
ja, ich habe jetzt mein RaspBMC durch einen OpenELEC ersetzt.
Genau, also andere
Distanz. Hat Vor- und Nachteile wieder.
Okay, XBMC, das ist dieses Mediencenter.
Das ist die Software.
Und die Software.
Verschiedene fertige, momentan glaube ich drei.
Ich habe nur drei größere in Erinnerung. Genau, es gibt, glaube ich, mehr wahrscheinlich, aber nicht wirklich.
Distros, also die wirklich fertig für Raspberry. Genau, das eine ist OpenELEC. Das andere ist
RESPMC.
RESPMC und ich habe XBN. Für
XBN.
XBN für Debian und XBMC.
Der Wortspiele sind
ja, es ist XBN funktioniert gut, aber irgendwie schaut das alles so ein bisschen mehr zusammengeflickt aus. Zum Beispiel XBMC wird nicht per InitScript gestartet, sondern im Profile vom Root-User.
Das wird alles als Root gestartet.
Ja, es läuft als Root. Also das schaut noch weniger versiert. Also keine Ahnung, was dahinter steht, aber es funktioniert auf Anhieb und ja. Das sind Dinge, die man später
auch. Das heißt, es ist nichts wie im Sie auf die Debian-Distro draufgeplatscht.
Ja, die haben einfach nur, die haben das RESPMC genommen und.
Mit einem Autostart.
Und dann viele, das Autostart ist, ich bin nämlich gewundert, wie wird das gestartet. Ja, normalerweise immer in der InitScript oder so und dort habe ich keins gefunden und dann bis ich im Profile-File, also vom Root, ist der beim Auto-Login und dann wird es gestartet. Also im etc-Profile steht es
nicht so unbedingt schön.
Noch nicht so ganz schön, aber. Ich bin eben überlegen, mal andere ausprobieren, aber vom XBMC selbst haben wir ja schon gehört, dass es ja medienfrei
spielt. Ja, das ist recht nett.
1A.
Wie ist die GUI?
Die GUI ist ja, ich habe jetzt verschiedene Themes ausprobiert. Kannst du ja XBMC auch Standard-Themes installieren, ist ja nichts Raspberry-spezifisches. Ist halt manchmal ein bisschen langsam, also langsam, wenn es unter einer halben Sekunde da gleich durchgeht
meine
Liste, da bin ich schon nervös. Aber vielleicht sind es meine hohen Ansprüche, aber es funktioniert prinzipiell sehr gut und flüssig bedienbar. Mhm. Vielleicht muss man manchmal eine Sekunde warten, aber es ist auch okay. Und wenn es mal
nicht bei der Proxy oder das Ähnliche.
Aber wenn es mal spielt zum Beispiel, dann geht die CPU-Last nach unten. Das ist nämlich schön zu sehen, wenn man es mit Top beobachtet, wenn man bei SSH eingeloggt ist und dann mitschaut. Ist ja auch ein schönes Gefühl, du sitzt, schaust fern.
Ja, das habe ich auch festgestellt.
SSH eingeloggt am Gerät.
Das Schauen, das kostet nicht viel.
Weil das geht dann alles über einen Grafikprozessor und die GUI ist nicht mehr darzustellen und das Ganze funktioniert echt einwandfrei. Und
sondern ich habe es nie zum Laggen gebracht. Also auch dicke Files reingestoppt, einmal zu schauen, was geht. Irgendwie so
draußen, einmal
großen MKV.
Da ist ein anderer Prozess abgestorben und hat meine CPU gefressen.
Ah, okay.
Und dann war ich, glaube ich, nicht schnell genug, die Daten reinzuschaufeln über das LAN. Und dann ist das so geruckelt.
Ja, oder wenn man es von der SD-Karte ein Full-HD-Video laden will und die SD-Karte zu langsam ist.
Na gut.
Das Erste, was wir probiert haben, war deswegen ruckeln. Aber lässt sich lösen.
Und dann habe ich für, wie gesagt, ich vermisse das Tablet. Ich habe jetzt ausprobiert die offizielle XBMC Android-App. Die ist also am Handy jetzt, weil ich das Tablet nicht habe. Die
habe ich auch mal installiert.
Also Fernbedienung angenehm zu dienen und man kann die Bibliothek durchbrowsen. Und dann haben wir eine alternative App, auch aus dem Market, die heißt Yahtzee mit Y.
Mhm. Also das sind jetzt zwei Remote-Control-Apps.
Sind eine andere Remote-Control-App, auch für XBMC. Da kannst du deine Filme, Serien, Musik durchbrowsen mit der ganzen Art, also die ganzen Bilder und so weiter, also die ganzen Zusammenfassungen. Und das Interessante, also das Schöne ist über XBMC, du hast nur deine Mediendateien vorliegen und alle Metadaten scrapt der selber aus dem Internet runter. Also der lädt dir die ganzen Bilddateien mit den Covers, die ganzen
Inhaltszusammenfassungen. Wobei da kann es wieder zu Problemen kommen, wenn sie es nicht machen, dann ist es einfach in der Bibliothek nicht drin. Und das sagt sie nicht. Das heißt, du müsstest wieder in den File-Browser gehen und dort das starten. Aber genau. Du musst es mal wissen.
Nee, deswegen, ja, Zeit lang, einen Tag lang damit beschäftigt und mit Logfile auf hochgedreht und mitverfolgt, wie er was macht. Und man kann auch anpassen, diesen Scraper, welches File, zum Beispiel bei Serien, da gibt es oft dieses Namensschema, S05, E03 für Season 5, Episode 3 und so. Und da kann man auch alternative Regex-Muster angeben, nach denen wir das dann erfassen kann und soll. Und man kann auch viel falsch machen.
Ja, Regex, ist immer die Frage der Freiheit.
Bei mir war das Problem zum Beispiel Doctor Who. Hast du irgendwie Staffel irgendwas und er hat mir dann die Namen angezeigt, aber von den alten Doctor Who-Folgen von der anderen Staffel, nicht von den neuen.
Flash Forward zum Beispiel, es gibt offenbar eine andere Sendung oder Serie, die auch Flash Forward heißt, nur mit Leerzeichen dazwischen. Das Flash Forward, das ist, man war ja ohne Leerzeichen-Namen.
Ja.
Und da waren natürlich alle Artworks und Inhaltsangaben sehr verwirrend, ja.
So, denke ja, manchmal findet er nur Blödsinn.
Zwei Kinder, die in der Schule sind und so, und da denkt man, aha, nein, das ist aber nicht das Flash-Forward, das ich da gerade sehe.
Das ist aber oft, also bei Library-basierten Ansätzen hast du immer das Problem, wenn falsche Metadaten da sind, dann wird es halt schier. Right. Bei Boxybox hat es durchaus auch so Möglichkeiten, schönere Möglichkeiten gegeben, dann zu sagen, okay, Junge, du hast das falsch erkannt, das ist kein Problem, aber lass mich das händisch manuell suchen.
Ja, nur händisch ist halt schwierig bei XBMC direkt am Gerät, das ist blöd. Es gab einen XBMC Fork Plex, ist dann eigentlich hauptsächlich ein Mac-Ding. Es gibt einen Server-Teil für Linux, aber sonst eigentlich nur Mac. Und jetzt auch kostenpflichtig manche Teile und alles böse. Aber die haben das Foxy eben gleich einmal getrennt von XBMC, dass sie den
Server teilgenommen haben, dort die ganzen Metadaten liegen, die Files und alles. Und dann einen, wirklich nur einen Client, der nur anzeigt.
Okay.
Das heißt, du kannst die Sachen auf einen Server haben und dann irgendwo eine GUI. Das ist so wie MIFTV ähnlich, nur dass es funktioniert hat. Mhm. Und du kannst auch über einen Webbrowser dann Änderungen machen oder direkt am anderen Gerät und Änderungen machen, viel komfortabler, als wenn du dich mit der Fernbedienung oder mit irgendeiner App durchdingst.
Ja. Ich habe nämlich auch eine Sache in diese Richtung gemacht. Ich habe die Datenbank-Konfiguration geändert, dass sie nicht lokal liegt auf dem Raspberry, sondern über das Netzwerk in eine MySQL-Datenbank die Metadaten ablegt.
Hübsch.
Das ist, hat den Vorteil, wenn du mehrere Installationen hast, eine auf dem PC, eine am Raspberry beim Fernseher und eine vielleicht im Arbeitszimmer. Wenn die alle auf dieselbe Datenbank zugreifen, hast du überall dieselben Status, zum Beispiel, welche Sendungen habe ich schon gesehen, welche habe ich bis wohin gesehen und so weiter. Und
die synken sich.
Und meine Überlegung war auch, ob das dann vielleicht dann schneller geht. Wenn die MySQL-Datenbank auf dem Server, das ist performanter. Mhm. Das, aber ich glaube, es
liegt nicht... gesünder auf den Flash-Speicher.
Ja, das liegt, genau, weil es nicht am Raspberry liegt. Aber es liegt, diese Performance-Probleme sind einfach die GUI-Darstellung, also es ist genauso schnell wie vorher.
Also aber das aus dem XBMC heraus konfigurieren können, also Handarbeit.
Ich habe Handarbeit, also eine Konfigurationsdatei, ein XML-File muss man editieren, wo man dann den Speicher angeben muss. Und ich habe dann, wie gesagt, auch da einen Tag lang gespielt mit den ganzen Metadatengeschichten und dann zum Teil auch halt auch meine Mediensammlung manuell ein bisschen aufgebessert, weil manche Sachen waren einfach schlecht benannt und so. Aber Fazit ist, wenn es mal funktioniert, ist es echt ein sehr schönes und angenehmes Wohnzimmer-Ding. Ja. Und mit dem Handy ist echt super tolles Kombination-Ding. Ja. Genau, was noch beim Handy cool ist, was du auch erzählt hast, klingelt das Handy auf einmal wirklich in der Zukunft, der Film geht auf Pause, ein Fade-In kommt, Anruf von, sogar das Bild vom Anrufer auf dem Fernseher. Und weißt du, was mich das erinnert hat? An die Zurück in die Zukunft, wie das Fax kommt, in dem dritten Teil, oder den zweiten Teil.
Der zweite Teil,
wo er gefeuert wird, und er sitzt vom Fernseher, und am Fernseher plötzlich kommt so ein Pop-Up-Screen. Ich meine, dass es da noch Fax gibt.
Das muss man ausblenden, ja, vielleicht kommt das wieder nach.
Aber so ähnlich quasi, du sitzt im Wohnzimmer oder bekommst ein SMS und im Fernseher kommt so ein leichtes Fade-In, SMS von. Und für diese eine App zum Beispiel gibt es noch Plugins, dass man auch andere Android-Notifications auf die XBMC streamen kann quasi. Du bekommst eine E-Mail und wird ganz unauffällig oben eingeblendet, hast eine E-Mail erhalten. Schön. Also es ist irgendwie so... Wirkt irgendwie im Wohnzimmer.
Ja, das klingt alles schon super ausgereift.
Musik leiser drehen und so weiter. Und die App fürs N9 kann zusätzlich auch NFC. Das heißt, ich habe ein paar NFC-Tags noch rumliegen gehabt vom Hackathon, habe mir das auf den Bildschirm jetzt geklebt und brauche jetzt nur noch mein Handy hinhalten, es öffnet sich die App.
Und verbindet sich. Das ist cool. Willst du auch so ein Zauberspiel
dazu? Das könnte ich auch nochmal.
Oder genau, was noch ist, du klickst auf einen Link am Handy, zum Beispiel in der E-Mail, einen YouTube-Link. Da kommt dein Handy, dieses Auswahlmenü öffnen mit dem Browser oder mit YouTube-App oder Play on XBMC. Klickst drauf und magisch.
Ja, dafür gibt es ja auch ein QuizMonkey oder ein Firefox-Plugin, dass du das auch wirklich YouTube-Player und dann hast du immer so Sternchen, Favorite und Watch Later und so Play on XBMC.
Schön, in die XBMC-Playlist werfen kannst.
Boah, das klingt echt, ach man, und ja.
Das heißt, ich mit meiner kaputten Funktion zu Hause.
Nein, es klingt sehr viel ausgereifter als die Sachen von der Box. Ich habe mir schon gedacht, dass das XBMC mit der Zeit mächtiger ist, weil die ganzen Fernbedienung-Apps, die habe ich natürlich auch auf der Box hier ausprobiert, weil das ja ein Ableger ist von XBMC. Und teilweise funktioniert es auch, aber die haben die API so verstümmelt bei dem Boxy-Ding, dass das einfach nicht funktioniert hat. Und die wirklichen, also die nativen Boxy-Apps, die es gegeben hat, die haben vielleicht gerade einmal Cover-Art angezeichnet, aber du konntest nicht durchbrowsen, nicht gescheit, du konntest, eigentlich hat es nur die Hardware-Fernbedienung abgebildet und das war nicht erfreulich. Aber das klingt ja spitze.
Frage an euch, Raspberry Pi Media, also VNC-Boxen, kann ich da externes DVD-Laufwerk anschließen, wenn ich jetzt wirklich DVDs anschauen will oder brauche ich da...
XBMC kann auch DVD-Playback und Blu-ray-Playback und alles gleich.
Aber extra Ding, um die zu entsperren, dieses DVD-Laufwerk, also dass es nicht den Regionalkopierschutz da mitnimmt?
Naja, Regionalcode... Das ist, glaube ich, das ist auf niedriger Ebene. Ja, aber
ist das nicht laufwerksabhängig oder so?
Ich glaube, ich habe so lange keine
Ich habe das schon wieder verwendet. Nein, mit DVDs rumhantieren ist so umständlich.
Auf einem alten Apfel hatte ich das mal auf einem alten Apple-Laptop oder so, habe ich es eingelegt und fand, das ist aber nicht Ihr Regionalcode. Wollen Sie es jetzt einmal umstellen? Sie können es danach noch dreimal umstellen. Okay. Ah, einmal passt schon.
Aber habe ich selber nicht ausprobiert, okay. Weil es funktioniert. Wenn
ich weiß nicht, ob die das, die Linux Distros nicht eher automatisch, wenn es geht, einfach ignorieren.
Ja, zu lang kein optisches Medium
was,
mehr
abgespielt. Weil was eben auch geht, aber beim OpenELEC 2, was rauskommen ist, dass sie PVR integriert haben. Das heißt, das ist, glaube ich, ein VDR oder irgendwas im Hintergrund, was auch SAT-Karten oder DVB-T ansprechen kann und Live-TV und Kabelfernsehen und alles.
Genau, was ja auch
ein riesiges Thema ist.
Zum Thema Fernsehen. Ja, was ist inzwischen weniger geworden ist durch die ganzen Internetfernsehen und so weiter, ist das jetzt leider.
Mediatheken.
Ja, ich hätte es früher gebraucht, jetzt brauche ich es nicht mehr unbedingt.
Ich kenne noch so ein paar Sat-Freaks irgendwie, die sich gerne jetzt auch, die auch immer Ausschau halten nach irgendwelchen Receiver-Hardware, die sie mit Linux behackern können und so. Da sind das natürlich so ein Raspberry Pi, sicher auch interessant.
Oder zum Beispiel zum Thema. Online-Fernsehen, es gibt da bei Videoquellen, kann man ja auf
Add-ons Mediatheken.
Und da gibt es von ATV.at Add-on und von
Mediathek. ServusTV, ZDF, ORF.
Sind das Bookmarks oder eigene Apps?
Das sind Apps, die man aber mit der Fernbedienung, mit der GUI direkt aus dem Repository von XBMC runterladen und installieren kann. Also das kannst du am Fernseher auch installieren.
Mhm. Gehst in Video, sagst, ich will jetzt Mediathek und...
Genau, und die... Ja. Die GUI ist aber nicht die von ATV, sondern das ist alles XBMC-Style.
Alles eigener.
Der liefert nur die Daten, also der greift, also keine Ahnung, wo die Daten herkommen, aber du hast zum Beispiel, ich habe ja privat das UPC auf Tele-Dings, Kabelfernsehen, und da gibt es ja auch ein ähnliches Angebot, so ATV und Demand und so. Aber du hast das gebrandete GUI und auch langsam und so durch, und, oder du hast denselben Inhalt, auch scheinbar aus dem Netz.
Ich kann mich erinnern, bei der Box hat es das auch gegeben mit den Apps. Und was mich da gestört hat und was halt nicht zu beheben war, weil es in der geschlossenen Entwicklung war, halt, die haben die Ausrichtung auf die Amis gehabt. Das heißt, ich habe eine super App gehabt, um irgendwie Baseball zu schauen oder so. Aber Arte oder ATV darf ich nicht mehr träumen.
Ja, durch die Community ist das schon ziemlich gut bei XMC.
Ja.
Es gibt für alles was.
Es macht noch ein Raspberry Pi.
Genau, und mal zum Thema Fernbedienung. Ich habe die V-Mode, also mit Bluetooth als Fernbedienung. Da gibt es ein paar Scripts, das ist auch ein bisschen Handarbeit leider. Mhm. Aber es funktioniert dann einwandfrei. Aber wenn man einen Fernseher hat, der, wie heißt das, was über HDMI die Signale rüberschickt, nicht Elex und so ähnliches, auch mit Electronic Consumer irgendwas, die einzelnen Hersteller verkaufen es unter verschiedenen Handelsnamen. Das ist, bei Samsung heißt es, glaube ich, AnyNet oder AnyConnect oder irgend sowas.
Ah, die weiß schon, diese Streaming-Link.
Nein, das ist, dass du mit die, dass nicht nur die Videosignale durch HDMI durchgehen, sondern auch die Steuersignale. Und
das.
Wenn du, oder AnyConnect, so heißt es, glaube ich. Wenn du einen Samsung-Fernseher hast zum Beispiel, der das kann, dann äußert sich das so, du steckst das an, schaltest beim Fernseher um auf HDMI, wo halt die Raspi dranhängt, drückst auf Play und auf einmal geht die Fernbedienung mit dem Raspberry, ohne dass du irgendwas installierst, weil nämlich das Signal, also die Fernbedienungssignale, die Steuersignale auch durch dieses Kabel an den Raspberry kommen. Und die sind schön. Industriestandard. Auch wenn sie alle anders heißen bei den einzelnen Dingen, aber
das sollte ich auch mal probieren.
Das ist nämlich wirklich, und das ist zum Beispiel ein Grund gewesen, ich dachte, mein Fernseher kann das, kann er leider nicht. Aber die XBN, die haben zumindest großen Wert darauf gelegt, dass sie das reinbringen.
Ich habe einen Toshiba, einen älteren, der hat auch so einen Rexa-Link. Ist auch irgend so ein Zeug.
Ich glaube, ich sehe das. Ich weiß nicht, auf Wikipedia, wenn man danach sucht, also im englischsprachigen Wikipedia, da sind alle Handelsnamen noch aufgelistet, wie es die Hersteller nennen, damit es dabei nicht dasselbe sein wie beim Konkurrenten, weil das ist besser. Nicht,
ja. Die sind alle...
Aber es gibt...
Relativ kompatibel oder ganz kompatibel?
Ich glaube, es gibt Erweiterungen, aber es gibt so einen Basissatz wie rauf, runter, rechts, links, zurück, okay, Menü, Play, Stop und so weiter. Und diese Basisfunktionalitäten reichen aus. Weil zum Beispiel beim V-Mode-Controller habe ich auch nur eine begrenzte Anzahl an Knöpfen. Und es reicht eigentlich voll aus, um dieses Mediencenter perfekt zu bedienen. Also
es reichen eh 6 Tasten normal.
Also bei der Belegung zum Beispiel für der V-Mode habe ich nicht selber gemacht, die gibt es auch im Wiki online und da hatte ich schon mir was gedacht, dass es vernünftig und intuitiv zu bedienen ist, also der hintere Knopf zurück und so weiter. Und
ja.
Also es ist auf Anhieb schnell erlernbar und es funktioniert einfach.
Ja. Ich meine, volle Tastaturunterstützung und so habe ich ja bei der Box auch gemerkt, dass ich auch nicht das Gelbe von.
Das Keyboard auf der Couchlinge.
Ja, nein, das ist so eine kleine QWERTY-Tastatur irgendwie und das ist dann auch...
Ich habe mir jetzt bestellt, ich kriege die Woche da ein Logitech K400, glaube ich.
Okay.
Das ist ein Wireless Keyboard mit Touchpad eingebaut.
Oi.
Das ist da also ein kleines Keyboard, kann man sich einfach irgendwo hinlegen und damit auch mit Maus und so weiter theoretisch alle steuern.
Das ist natürlich nett.
Das habe ich schon länger gesucht und endlich gibt es mal was Brauchbares, weil bis jetzt habe ich nur Sachen gefunden. Eigentlich hätte ich was gern gehabt, noch mit Hintergrundbeleuchtung, das wäre noch cool, aber das gibt es wieder gar nicht, die Kombination.
Ja, weil wegen Wireless wahrscheinlich aus stromtechnischen Gründen oder so ein Beats, weiß man nicht.
Ja, dann brauche ich mal einen guten Akku drin.
Ja.
Das wäre schwer.
Ja, LED-Hintergrundbeleuchtung braucht nicht so viel.
Ständig. Jo. Also, ich bin zufrieden. Freue mich sehr. So, jetzt brauche ich nur noch 2 Wochen Urlaub, damit ich nichts anderes kann als Fernschauen.
Ja, das genießen. Ins letzte durchkonfigurieren und allen Content anschauen, den es gibt.
Ja, das zeigt dann nämlich an, so die Stunden, was die Metadaten mal hast, wie viele Stunden
und
wie viel Material du hast.
Fertig machen.
Und ich denke, was ich schon alles gesehen habe, zum Beispiel. Ich habe die Folge-Serie ja schon durchgeschaut, alle Staffeln, also alle Friends-Folgen schon mal gesehen, ja. Wie viele Stunden meines Lebens habe ich schon mal das verbracht?
Oh Gott, das sollte man mit so einem Kreisdiagramm koppeln, was von der Lebensversicherung deine Restlebensdauer, deine statistische Seite, was jetzt so und so viel Prozent deines Lebens wird dich das jetzt kosten, wenn du diese Serie anfängst zum Schauen. Ne?
Ja, oder so eine Art Runtastic-App für Fernschauen oder so. Jetzt schau doch mal, Friends schon 2-mal gesehen, 3. Mal geht schon noch. Los. Geht's.
Ja.
Jo, ich kann erzählen, ich habe vergeblich versucht, einen Telefonanruf aufzuzeichnen mit der Tape-A-Talk-App von Android, mit der ich auch normal meine externen Interviews immer mache. Und ich kann berichten, also wenn man zuerst auf den Aufnahmeknopf drückt und dann jemanden anruft, dann zeichnet die App brav auf das Beep-Beep-Beep, während man die Nummer wählt. Und sobald man dann spricht, zeichnet sie nichts auf.
Ja.
Und sobald das Gespräch beendet ist, zeichnet sie wieder auf.
Ja, das haben wir natürlich nicht gescheit getestet. Was haben wir eh schon ein bisschen vorher angesprochen, ich und der Johnny. Es hat zum einen auch rechtliche Aspekte, man darf natürlich so Abhörsoftware nicht ohne weiteres machen. Und zweitens, du hast es erzählt, Johnny, oder?
Dass es genau, ich habe ja früher schon mal so nach Lösungen gesucht, Interesse halber, und da bin ich drauf gekommen, dass es sehr, sehr geräteabhängig ist. Also ich hatte bei meinem ersten Android-Phone, da gab es mehrere Sachen, die funktioniert haben. Mhm. Also war HTC Hero.
Ja.
Und dann später beim Samsung Galaxy S1 hat dann keine dieser Softwarelösungen funktioniert und dann ein bisschen beim Recherchieren in diversen Foren und auf XDA, Developers und so, ist dann irgendwie so klar geworden, dass die alle auf irgendeine Schicht zugreifen, die unterhalb vom normalen Standard-Framework liegt, also eine andere API verwenden und das nicht vom, also ich glaube, kurzum, es ist von Gerät zu Gerät unterschiedlich und fraglich, ob es mit derselben Methode von einem anderen Gerät auch aufzeigen kannst.
Ja, mit der obersten API geht es ja mal nicht so einfach.
Nein, es gab in der früheren Android-Version überhaupt keinen, es gibt verschiedene Streams, auf denen man spielen und aufnehmen kann. Es gibt einen Stream für Bluetooth-Stream, für Lautsprecher-Stream, für Kopfhörer. Das
sind alles Quellen.
Also Quellen, und also Senken und Quellen.
Mhm.
Und mittlerweile gibt es auch die Quelle und Senke-Telefonie, dass man da einspielen und aufnehmen kann, glaube ich. Aber nur, ob das implementiert ist, ist nicht, vor allem aus rechtlichen Gründen ist es bei vielen Geräten gar nicht möglich, über diese offizielle Art, glaube ich, aufzunehmen.
Das heißt, die Art besteht, aber das, dahinter ist nichts. Das heißt, das rennt ins Leere da
auch. Soweit ich das mitbekommen habe. Ja. Und bei Samsung, also ich hatte eine App zum Beispiel, die hat immer aufgezeichnet und am Ende des Gesprächs hattest du die Wahl, ob du das behalten möchtest. Du hast nämlich dann auch Dinge, die du, ich meine, mir war es ein ungutes Gefühl, wenn du Aufzeichnungen von deinen Gesprächen am Gerät herumträgst, weil wenn es verloren geht, aus dem rechtlich, wie du sagst, Fußball, ja. Habe ich nie gemacht. Aber das manchmal halt praktisch, aber das bei Sunshine-Mod zum Beispiel geht es mir dann gar nicht unter dem Galaxy S2, weil es so schlecht unterstützt wird. Wo wir wieder beim Thema
werden.
Aber es ist, glaube ich, nicht so einfach. Man muss einfach mehrere Apps ausprobieren.
Werde ich jetzt tun in Zukunft. Ich werde euch alle anrufen zu Testzwecken.
Ich sage nichts mehr. Genau. Hallo,
Horst. Dieses Gespräch kann ich Schulungszwecken aufgezeichnet.
Ich schule mich selbst mal auf. Nun gut, dann deshalb werde ich jetzt das Interview einfach so erzählen. Also ich habe mit einem Teilnehmer von der Pioneers Startup Konferenz in der Hofburg telefoniert.
Ah, weil,
das ist die Konkurrenz, die unser Sponsor, apropos.
Ah, Jörg Wukonik. Wukonik.com, die Internetagentur für gesteigertes Interesse.
Ja, ja. Also der war auch dort, und mit dem habe ich jetzt aber nicht das Interview geführt, sondern mit einem anderen Kollegen aus Wien, der dort war. Und ich wollte wissen, was ist das da und was war sein Eindruck und so. Und er hat gesagt, es war sehr toll. Er hat mit seiner Firma dort einen kleinen Stand gehabt. Und es ist praktisch in Wien ein Event, schon das zweite Jahr oder so, und sehr gut besucht, wo sich Jungunternehmer treffen, die Investoren suchen, und Investoren, die halt interessante Jungunternehmer kennenlernen wollen, in die es rein investieren können. Eine Szene, die es in Österreich in der Form, also die keine Tradition hat, im Gegensatz zum Silicon Valley oder so, wo das gang und gäbe ist, dass man Business Angel ist oder so. Ja. Richtig, genau. Und die versuchen das halt in Wien zu etablieren. Und er hat gemeint, es war sehr, sehr schön organisiert auch alles. Es waren sehr happige Eintrittspreise. Also die offiziellen Eintrittspreise waren, glaube ich, zwar gerade noch ein dreistelliger Betrag, aber du hast schon ordentlich ablegen müssen, dass du dort überhaupt rein darfst, nur als Zuschauer. Dafür waren halt interessante Talks, wie zum Beispiel dieser Erfinder von Siri, dieser Sprachsoftware von Apple und so Zeugs. Also die waren vor Ort und hast dann von denen Vorträge anhören können. Und also ich weiß, das ist alles wirklich nur vom Hören sagen.
War Erfinder von Siri, weil er war dann noch im Interview bei einer der
Magazine. Das war nämlich, Siri wurde ja nicht von Apple erfunden, sondern Apple hat ihn nur gekauft.
Ja. Genau.
Stimmt. Und mein Gesprächspartner hat gemeint, es war auch eine super Gelegenheit, weil die Stimmung so nett war, und es war auch so, dass es dann also Montag bis Mittwoch war und Donnerstag war ein Feiertag, dadurch war das dann schön zum Organisieren. Also die Abschlussparty ist dann war mitten während der Woche, aber man hat dann trotzdem nachher gleich den Feiertag gehabt und sich relaxieren können. Es gab Partys nach der Veranstaltung, also nach den ganzen Panels und so. Und er hat gemeint, es war extrem gute Atmosphäre, man ist extrem leicht ins Gespräch gekommen mit anderen Leuten und so. Und es wurde auch sehr dafür gesorgt. Und wenn man mal drinnen war, zum Beispiel mit einer verbilligten Studentenkarte oder wenn man sonst eine Gelegenheit gehabt hat, reinzukommen, ist dann drinnen auch alles gratis. Also Essen und Trinken und so. Also das ist dann ich bin jetzt kein auch nicht auf Investorensuche für mein EPU-Unternehmen, aber trotzdem, da ich jetzt vom Jörg und von dem gehört habe, dass das so super toll ist, habe ich mir jetzt überlegt, ich bemühe mich unbedingt nächstes Jahr irgendeine Studentenkarte oder irgendwas zu bekommen, einfach weil ich das einfach sehen will und dann mit meinem Handy herumlaufen und irgendwelche Leute interviewen. Also ich denke, es ist einfach ein Event, wo die Bier doch rein kann. Und ich möchte diesen Tipp halt alles weitergeben, also von zwei glaubwürdigen Quellen erfahren, dass das sehr schön ist, und also wer irgendwie an Karten kommt und wer, also genau das habe ich auch meinen Gesprächspartner gefragt, wenn man jetzt also Wirtschaft studiert oder sich überhaupt für Risikofinanzierung oder sowas interessiert, also ob das dann eine gute Veranstaltung ist, und er meint ja auf jeden Fall. Also auch wenn man es jetzt erst eher vage im Kopf hat, dass man es vielleicht ein Unternehmen gründen will oder vielleicht investieren einfach will, auch Kleinbeträge auf jeden Fall schauen. Er meint, also das ist der Event, und er meint, er war sogar auf mehreren und das ist einer der besten.
Und Karten?
Karten kriegt man öffentlich, es war auch in der Future Zone und so angekündigt, nur sie waren halt ein bisschen teuer.
Ja, wie Quanto Costa.
Wie gesagt, es war nicht vierstellig, aber es war dreistellig, der Betrag, was ich mich jetzt erinnere. Also für mich war es einfach zu happig, aber wenn man sich, glaube ich, bemüht, es gibt ein paar verbilligte Karten.
Es gibt auch ein Early Birds Ticket irgendwie.
Ich nehme auch stark an. Ja.
Also wenn wir gute Ideen haben, dann schon.
Ja, schon mal
unsere Leute, die uns das Geld geben. Hoffentlich.
Außer es ist Samsung. Weil wir abgelehnt.
Jo. Aber wenn wir schon bei Tickets sind.
Ja. Ich habe jetzt gestern oder vorgestern mein Ticket für den Chaos Communication Kongress gekauft.
Also zwischen Weihnachten und Neujahr.
Genau. In Hamburg. Dieses Jahr ist er in Hamburg. Okay, ja. Er ist jetzt in übersiedelt, weil der Platz so wenig wurde. Ist er wieder zurück nach Hamburg, wie er früher auch mal war.
Es werden gerade still und leise für unsere
Seher, weil wir so professionell sind.
Bier bestellen.
Ah, okay. Das zeigen wir uns immer im Zweifel. Ja, also jetzt ist der Pre-Sale da. Ja, also ich habe Flug schon länger gebucht.
Dann müssen wir dich ja voll ausstaffieren, so als Biertaucher, Florian. So.
Oh yeah. Ich bin mir sicher, ob ich sehr viel Zeit habe dort.
Ein Schaumstoffbier, Bierkrügel machen, indem du da rumgehst im Kostüm.
Ja, ich war ja leider noch nie beim Kongress, nur beim Camp letztes Jahr. Oder was vor zwei Jahren? Letztes Jahr sogar. Es gibt ein Chaos Camp. Alle vier Jahre.
Ja, da war ich auch.
Ja, in Berlin.
Okay, dass ihr euch dort nicht begegnet seid, schockiert mich jetzt mal wenig.
Das ist groß.
Wir waren beide am Chaos Communication Camp letztes Jahr.
Ja.
Haben wir uns da schon gekannt?
Ich glaube nicht.
Ich glaube nicht.
Also,
Das nehme ich einmal eben. Das ist jetzt
aneinander. Ja. Keine Ahnung, ich war immer beim Mittelabzelt.
Ja, ich auch.
Ah, okay. Wäre mir nicht offen. Ja.
Okay, auf jeden Fall, du fährst auf den Kongress jetzt.
Genau, ich fahre auf den Kongress das Jahr.
Zum ersten Mal in Hamburg.
Nein, Hamburg war ich schon, aber... Achso, nein, zum
wieder
ersten Mal.
Ah, genau, wieder, ja. In, ja, von
Urzeiten. Und gibt es noch Karten, ist, oder ist das jetzt...
Es gibt genügend Karten. Also in Hamburg, das ist viel größer als in Berlin, deswegen wird das jetzt kein Lotteriespiel, sondern es gibt einfach Karten.
Und wie hast du es mit Übernachtung gecheckt?
Hotelnummern? Nein, über Bekannte. Okay. Gibt es irgendwen, der dort den Boden hergibt? Couchsurfing? Ja, wobei das wird wahrscheinlich schwierig, genau zu der Zeit.
Ah ja, stimmt.
Ja, weil ich habe einen Bekannten in Hamburg, der hat gemeint, ja, der hat schon alles belegt. Aber ich habe mit meiner Bekannte, aber ich doch noch was gekriegt.
Aber cool.
Mhm. Ja.
Passt, ist irgendwas schon in Vorträgen schon klar oder vom Programm oder wird das jetzt alles?
Nee, das kommt alles noch. Also es sind ein paar hundert, ich glaube so 400 oder so, sind mal eingereicht worden. Es werden dann 100 bis 200 genommen und sowas in die Richtung. Ich habe die Zahlen schon wieder vergessen, aber.
Das ist massiv. Immer ein Garant für sehr interessante Themen eigentlich zu den letzten Jahren gewesen.
Ja, ich habe da nicht so wirklich die Befürchtung, dass es dann fad wird.
Ja. Ich habe mir immer vorgenommen, auch disziplinierter dann Vorträge nachzuschauen, aber ich bin dann faul.
Es gibt noch mehr
Podcasts, höre ich halt drüber, aber da kriegt man halt nur Soziale meistens. Wie du schon ein paar Vorträge nacherzählt, aber.
Ja, also es gibt dieses Jahr mehr diese Hacking-Stände mäßig. Also das Medilab wird dort sein, mit dem Stand, das organisieren sie gerade. Ansonsten, ja, früher gab es immer so kleinere Hacking-Räume, aber sehr beengend und diesmal wird es größer und deswegen bin ich gespannt, wie viel das wirklich wird. Ja. Also für die Leute, die hinfahren wollen, sind die Karten gibt es ab 80 Euro für ein normales Ticket. Empfohlen wird aber ein...
Ja.
Empfohlen wird ein Supporter-Ticket für 100 oder 120, kann man sich aussuchen. Mhm. Weil mit 80 müssten sehr viele Leute mehr kommen, dass sie nicht Verlust machen. Mhm. Weil das jetzt eine viel größere Location ist.
Wir können ja hiermit dazu aufrufen, nach Hamburg zu fahren.
Ja, also ich habe mir das Supporter.
Ich meine, er sagt ja immer, Familien, Weihnachten und Familie ist overrated.
Genau.
Es ist leider nicht so sehr um Weihnachten herum, deswegen war ich glaube ich noch nie dort.
Was ja, das geht mir auch so, aber dieses Jahr bin ich sowieso über Silvester in Portugal. Habe ich gesagt, ja, kann ich vorher auch noch schnell dort vorbeischauen.
Super.
Ja, aber Flieger hin und zurück kostet knapp über 100 Euro oder so. Wenn man jetzt
früh genug bucht.
Ja. Ich wollte eigentlich mit dem Nachtzug rauffahren, weil das vor ein paar Jahren habe ich zahlt 40 Euro für einen Liegewagen mit Frühstück rauf. So dieses Jahr, ja, Sparschiene, jetzt Sparschiene für einen Sitzplatz ab 80 Euro.
Oi.
Für eine Richtung. Ohne irgendwas. Mit Liegewagen alles über 120 Euro oder so. Da komme ich hin und zurück mit dem Flieger. Deswegen doch
das
Flieger.
Das rechnet sich nicht.
Ja. Leider.
Schade.
Ja, das ist nicht spannend. Das ist auf jeden Fall, auch wenn es wieder zurück nach Hamburg ist, nach langerer Zeit, ist auf jeden Fall, glaube ich, eine neue Location. Und das wird auf jeden Fall, sie das dann dorthin bekommen und so. Ich meine, was ich gehört habe von den letzten Podcasts, ist einfach wirklich in Berlin aus den Nähten geplatzt. Also das ist wirklich auf
der... Ja. Also sie waren sehr eingespielt und alles, aber...
Zu wenig, da gibt's nichts.
Die haben ja zigtausend Leute immer dort.
Ja,
sprich dafür, dass sie gut sind.
Ja, bestimmt. Bestimmt.
So.
Ja, gerne.
Für mich. Das zweite Bier zu Ihnen.
Dankeschön. Da habe ich mich ja vergessen zu sagen und die Musik leiser schalten, aber jetzt ist es schon wurscht. Jetzt ist schon wurscht.
Stört das so sehr?
Oder? Ja, wir haben nicht die Rechte für die Musik.
Ach so.
Ah, das Glas. Kann das auch vorne das nicht.
Was?
Das wird eh unterdrückt nachher, oder? Durch die Nachbearbeitung.
Ja, ich hatte.
Ich krieg's nicht raus, die Musik.
Aber vielleicht mit,
also,
mit meinen Magiefingern.
Ja, auch normal sind die Hintergrundgeräusche dann ziemlich schnell weg.
Ja, es
also so, dass man sie nicht erkennen kann.
Ja, also auch das letzte Mal, wie wir aufgenommen haben, war ja zwischendurch auch die Musik aufgedreht und es bis auf ein Whoop im Hintergrund hat man.
Also du kannst das jetzt technisch.
Ich werde, wenn es das herausfiltern, noch dazu.
Okay. Ja, dann Prost, Jan.
Prost.
Es ist so Halbzeit.
Prost. Eigentlich dritte Zeit, es kommt ja im Anschluss.
Ja, genau. Wir haben was Schönes zum Ankündigen, genau.
Auf jeden Fall, von den zwei Andreasen. Ich habe schon reingehört.
Hast du schon
reingehört? Ja, ich habe es schon durchgehört.
Etwas länger auch geworden.
Ja, aber genau. 20 Minuten.
Sehr, sehr interessant.
Wird spannend.
Das gleiche eine gute Überleitung zu dem, was ich erlebt habe, ja, was viele andere Österreicher erlebt haben wahrscheinlich. Die
Bank Austria.
Wir haben es das letzte Mal sogar noch angesprochen, dass Bank Austria angekündigt hat. Ja. Und schon heute also geschaut wieder, das Webseite nicht erreichbar oder ich habe schon einmal so Era 500. Man sieht alles Dinge, die man auf einer Bankensoftware beim Online-Banking sich am liebsten wünscht. Ja.
Also was ist die Story? Bank Austria hat eine neue Software für...
Bank Austria hat nicht nur Online... Also es betrifft die meisten Kunden beim Online-Banking, aber Bank Austria hat das lange Wochenende genutzt, um ihren gesamten Bankenkern umzustellen.
Ein sehr langes Wochenende ist
auf das. Die neue Software...
Also
auf die Software, die... die Konzernmutter verwendet, also Unikredit. Also Landschaftsvereinheitlichung. Und ich habe aus anderen Quellen gehört, die ich nicht jetzt bestätigen kann, aber dass das bereits schon im Ende zweites Quartal geplant war und dann abgeblasen wurde, sehr kurzfristig.
Okay.
Weil sie sich nicht sicher genug waren, das umzusetzen.
Zu Recht, wie man jetzt sieht.
Und jetzt dieses Mal, das längere Wochenende, wurde auch angekündigt, dass es Störungen geben kann während der Umstellung und das hat genutzt, dass diese Umstellung durchzuführen. Und da geht es, wie gesagt, nicht nur um eine Web-Applikation, sondern wirklich um einen ganzen Bankenkern offensichtlich. Und das hat dann halt nicht so funktioniert, wie es sollte.
Ja. Ist auch eine riesen Software.
Am Montag geht es wieder. Das war heute vor einer Woche. Heute ist jetzt ist eine ganze Woche vergangen und das Online-Banking ist heute wieder teilweise überhaupt nicht gegangen. Also die ganze Webseite nicht erreichbar oder du kannst dich einloggen und es kommt sofort der Timeout oder es sind Unterseiten nicht erreichbar oder Serverfehler.
Dann also zum Beispiel, hagelt.
Da man selbst alles funktioniert hat, wenn man dann wirklich hat, also Zeit lang ging es ja, damit man durchklickt durch die ganze neue Oberfläche, weil sonst andere GUI, neue Funktionen und hat interessiert. Und
ja, ist die GUI selber annehmbar?
Es ist halt ungewohnt, vielleicht auch, weil es halt neu ist. Ein bisschen, ich finde, manche Dinge sind jetzt mehr versteckt.
Okay.
Gewisse Dinge brauchst du jetzt einfach mehr Klicks als früher.
Mhm. Ja,
vor allem auch, aber
lassen,
ja, so Dinge wie einen Auftrag zum Beispiel anlegen, das, ja, ist vielleicht, kann man da hingestellt belassen, wenn es funktionieren würde.
Mhm.
Aber es gab zum Beispiel auch Seiten, wo offensichtlich das, die deutschen Texte nicht eingespielt waren, wo nur eine ID stand, DEAT und irgendein Name. Also das kann in meinen Augen
die englische
niemand ganz durchgetestet haben. Das ist, also ich kann mir das nicht vorstellen, also wie das passiert ist. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Also das ist
schauen wir mal. So.
Ich dachte mir gerade bei einer Bank, also ich habe noch nie im Bankensektor gearbeitet, aber
ja, die Vorstellung
bei einer Bank muss ja ganz anders ablaufen. Zumindest dort haben wir gedacht, wird das so gemacht, wie man soll.
Man
also
hofft
wirklich
die Testzyklen
so lang
in der Realität.
Dreimal so lang testen, wir entwickeln und so und wirkliche Projektpläne, die realistisch sind. Und
das ist hochnotpeinlich. Ich sehe diverse Vorgesetzte mit hochrotem Kopf und diverse Arme.
Es gibt sicher ein paar
Arbeiter, die schwitzend angekettet von Monitoren irgendwie jetzt die Zeit verbringen.
Vor allem, es betrifft sehr viele Menschen und du hast auch erzählt, dass die TU
Gehälter glaube ich jetzt nicht, weil das die werden immer Mitte des... Also ich hoffe, dass es bis nächste Woche irgendwann wieder geht, weil sonst kannst du die Gehälter auch Probleme machen.
Aber ich habe auf jeden Fall Kunden getroffen, zum Beispiel, ich habe es auch so, dass ich am Girokonto ja weniger liegen habe und den Rest immer vom Sparkonto hin und her schiebe und wenn es zum Beispiel jetzt nicht geht, weil ich nicht einsteigen kann, dann irgendwo ins Minus rutscht oder keine Ahnung, Daueraufträge nicht laufen.
Mhm. Ja. Überweisungen nicht gehen und dann Mahnungen kommen.
Das ist
Daueraufträge, zum Beispiel, ich logge mich ein, erstens, sie sind gut versteckt, man geht auf Daueraufträge, anzeigen, keine sind da. Man muss dann erst den Filter adaptieren, damit man die Daueraufträge sieht, die man angelegt hat. Und dann war immer gleich der erste Schritt in der Dauerauftrag drin von meiner Miete von der vorigen Wohnung, die ich im Mai gekündigt habe.
Du bist zu dem alten Vermieter sehr dankbar.
Status aktiv.
Ja.
Also in der Übersicht. Super. Ich muss noch sagen, er war nicht wirklich aktiv, denn zwei Klicks später, erstmal öffnen, dann auf editieren, also im zweiten Screen dahinter, dann sehe ich einen beim Daten zum Dauerauftrag, dass da unten bei...
Jetzt pausiert, oder
was? Ausgesetzt.
Ausgesetzt.
Ich habe offensichtlich damals nur auf zeitlich gesetzt, dass er quasi am Sonntag endet. Aber er war halt noch da, nur jetzt im neuen System, in der Übersichtsliste ist er als grün markiert, aktiv.
Und dann
ich mir kurz an. Mein alter Mieter bekommt also, der erste war auch schon vorbei.
Sehr gut.
Also es ist im Großen und Ganzen...
Ja. Gespenstisch.
Fail!
Ja, es ist wirklich
großer mega Fail. Mega Fail, wirklich. Der größte Fail, den ich in einem professionellen Umfeld jemals gesehen habe in Österreich.
Ja, die Bank Austria hatte letztes Jahr oder vorletztes Jahr auch schon solche Sachen, dass für den ganzen Tag die oder halben Tag die Bankomaten überall ausgefallen sind von der Bank Austria. Die ganzen Systeme nicht funktioniert haben. Die haben schon manchmal Systemausfälle.
Ich vermute mal, dass, also jetzt nur in den Raum jetzt vermutet, dass hier bei dieser Umstellung das Webbanking und Onlinebanking das am wenigsten Wichtigste war, dass man überhaupt der Rest funktioniert, dass der stelle vor Transaktionen
gehen schief oder falsch,
deren das ganze Transaktionssystem und dass das quasi das halt, wo einfach die wenigste aber das halt in der Öffentlichkeit am meisten gesehen wird. Aber natürlich, stelle vor, beim Transaktionssystem wird irgendwas schief.
Ja, das wird dann noch schlimmer, wenn dann die Überweisungen falsch ankommen, woanders falsche Beträge.
Umverteilung.
Jetzt mit mehr Random.
Super. Ich bin Euro-Millionär. Ah, wieder bankrott. Eine Stunde später. Ja, nicht schlecht. Na, passend zu österreichischen Banken, habt ihr das mitgekriegt? Es geht gerade im Internet gerade so herum vom Hersteller der Gea-Schuhe im Waldviertel, das sind diese Öko-Schlapfen.
Ja.
Und der fetzt sich mit der Finanzmarktaufsicht Austria, FMA, weil die ihm unterstellt, dass er in Wirklichkeit einen Bank, also er ist, dass er Bankgeschäfte macht, ohne die entsprechende Lizenz dazu zu haben. Der Hintergrund ist, dass er bei Banken, glaube ich, mal keinen Kredit gekriegt hat und seit er halt einfach direkt seine Freunde und Nachbarn angeschrieben hat und die investieren jetzt da halt in seine ökologische Schuhfabrik und ich weiß nicht, ob er Zinsen zahlt oder nur dann
Gutscheine. Also er zahlt sogar Zinsen. Ja, das ist halt so aktienähnlich dann.
Ja, also er besorgt sich die Kredite halt selbst und gibt halt sozusagen auch Rendite aus. Und da ist ihm jetzt das Finanzamt draufgestiegen, sozusagen, dass er das gar nicht darf und er soll Strafe zahlen. Und jetzt hat er so einen politischen Protest entfacht mit, und auf seiner Webseite sieht man, wie viele Solidaritätsunterschriften er jetzt gekriegt hat. Also falls ihr so eine E-Mail kriegt, ich werde es auch verlinken, dann ich glaube, also er freut sich, wenn man ihm schreibt und es freut sich, glaube ich, auch, wie soll ich mal sagen, es tut auch der österreichischen politischen Landschaft gut, wenn man das Thema so hochkocht und nicht runterspielt. Weil es ja gerade in diesen Zeiten eine Frechheit ist, dass einer, der erfolgreich eine Bank macht oder erfolgreich finanziert die regionale Wirtschaft, halt tut, dass der dann noch eins draufkriegt, weil er nicht keine seltsamen Finanzprodukte macht, sondern weil er Bioschuhe herstellt, die auch gekauft werden.
In der Region Arbeitsplätze erhalten, neue geschaffen und jetzt wieder dadurch bestraft.
Ich wundere mich eh, dass er keine Unterstützung von seinem Bundesland mehr kriegt, also von seinem Landeshauptmann, dass er es natürlich da ist, gegen Wien zu schimpfen. Aber ja. So viel zum Thema Banken in Österreich.
Tja.
Ich kann einen Bingen, bitte, du.
Ja, ich habe noch zweimal Ubuntu Kladderadatsch.
Ich habe noch was mit Bank.
Kann man Bank. Dann halten wir nochmal Bank an.
Die Penox Bank hat mir vorletzte Woche einen Brief geschrieben, dass ich wurde ja extra Paybox-Mitglied, obwohl ich kein A1-Handy habe, sondern
andere Netzteile. Paybox ist jetzt diese...
Das war das Bezahlen mit dem Handy. Und die haben das mit dem NFC-Chip gehabt, wo ich auch berichtet habe kurz, dass diese drei Akzeptanz- oder vier Akzeptanzstellen, die es gibt, dann vier Kassen in... Sich drei McDonalds-Filialen in der Marienkirche.
Und Merkur.
Und der Merkur, ja. Aber auch nur bei den Quickkassen. Also Expresskassen, nicht mehr als beim Partikel. Aber ich habe es zumindest ein paar Mal genutzt, das NFC-Zahlen. Und jetzt kam der Brief, dass es eingestellt wurde. Also eingestellt wird.
Also Paybox dort oder?
Paybox gibt schon noch weiterhin, aber das NFC-Zahlen-System, sie haben das nie ausgeweitet. Ich glaube, einzelne A1-Shops haben es auch noch, aber außer diese drei McDonalds-Filialen und der Merkur ist es nirgends sonst implementiert worden.
Die waren
auch
schon ganz traurig dort bei der NFC am Standl im McDonalds.
Ja,
die
waren
sehr demotiviert.
Die dann am Standl waren, diese NFC-Chips beworben haben, wo sich anmelden konntest, die haben wirklich sowieso nichts getan dort. Und wenn du alle zwei oder einmal pro Woche ist einmal vorbeikommen.
Ja.
Und die waren ganz verwundert, dass ich mir das damals aktiv danach gefragt habe. Aber
das ist schon das zweite Pilotprojekt, was sie gestartet haben. Es hat schon mal früher eins gegeben, habe ich im Artikel gelesen.
Tatsächlich?
Das habe ich auch nicht gewusst.
Und an den Kassen war es so, dass das Personal meistens gar nicht gewusst hat, wie es jetzt funktioniert, weil es einfach, glaube ich, nie jemand benutzt hat. Gehst hin zu McDonalds und Entschuldigung, da muss ich kurz die Filialleiter fragen, wie das geht. Dann ist der Geschwindigkeitsvorteil schon wieder weg, wenn der mal kurz fragen geht, wie jetzt die Paybox zahlen oder wie die NFC zahlen gemacht hat. Nur hin und wieder hörst du den Schlag, schau, cool, der zeigt mit dem Handy.
Er zeigt, dass du bei der Viehzucht so einen Chips ins Ohr kriegst, ne, wie bei einem Mastschwein, wo alles drauf ist, und dann tust du einmal so
Na gut, aber bevor die Wallet-Chip perforiert werden dafür, ist jetzt,
glaube ich, die Leute planen sich das ja jetzt auch, ohne dass ein NFC-Chip drin ist.
Ein Shito-großes. zum Spielen. Na, auf jeden Fall, der nächste Plan ist, Kreditkarten mit den NFC-Technologie auszustatten.
Gibt es schon. Also nicht in Österreich, noch weniger, aber es gibt es schon. Und wenn man sieht, die Zielpunktkassen, wenn man schon wieder Werbung für eine Handelskette machen,
für die wir bitte nicht bezahlt werden.
Genau, die haben wir schon überall gelesen, gehört, flächendeckend.
Ja. Was Zielpunkt
hat? Zielpunkt hat er schon länger, schon seit einem halben Jahr. Also ist mir schon aufgefallen, nämlich dann gegoogelt, was das ist, was das für Geräte sind, und da steht also Paywave. Und
Paywave?
Das ist das Visa-Marken-Ding dafür, NFC. Und Paybox macht auch Werbung, aber wenn Sie weiterhin Ratos zahlen möchten, dann nehmen Sie doch unsere A1-Kreditkarte.
Sie müssen jetzt natürlich weiter schwimmen, ja.
NFC. Und das gibt es weltweit. Also das ist ein Standard, Visa als große Firma, die soll weltweit pushen, und in anderen Ländern, glaube ich, schon ein bisschen weiter sind das bei uns.
Aber ich glaube jetzt nicht, was kannst du im Zielpunkt konkret machen?
Kaufen, zahlen, schon seit immer einem halben Jahr damit.
Mit Kreditkarte?
Mit der Paywave-Kreditkarte.
Mit der Paywave-Kreditkarte.
Und zwar, das bei denen funktioniert das so, dass man... Ich hatte es damals, wie ich es mit getestet habe, eher auch erzählt. Da gibt es, glaube ich, man muss jedes fünfte Mal muss man einen Code eingeben. Oder so.
Genau,
oder wenn man
Absicherung.
Und man kann, im Gegensatz zu Paybox, da gab es das Maximallimit. Bei NFC bringt man nicht mehr als 30 Euro. Das gibt es bei Visa nicht. Du kannst, glaube ich, beliebig hohe Beträge per drahtlos zahlen. Aber du musst über 50 Euro oder 30 Euro musst du einen Code eingeben. Was natürlich auch wieder, der so viel Vorteil auch nicht hast, dass du musst die Karte.
Ja.
Aber du musst die Karte nicht aus der Brieftasche raus, zum Beispiel. Du musst die Brieftasche hinhalten und den Code eintippen.
Und du musst nicht beim Schlitz treffen bei einer Kreditkarte und sowas.
Das haptische. So Pickle-Bosch-Gemäßig so ein Viertel Liter Milch mit Kreditkarte zahlen.
Ja. Aber das wird sich, das testen sie jetzt, glaube ich, im breiteren Rahmen aus. Und ja, es wird halt so wie Quick Cash jetzt halt dann mit nur dranhalten statt reinstecken. Ja, warum nicht? Ja.
Ich würde aber auch nicht unbedingt den Ding wollen, wo ich nur hinhalten und keinen PIN eingeben muss.
Ja,
wenn es wie Quick Cash ist. Und wir haben ja schon früher mal erwähnt in einem Podcast, dass das eine Security-Team, das es geschafft hat, zwei Android-Devices zu verwenden, um Transaktionen zumindest vorwarten zu können. Man braucht immer noch echte Kasse und so.
Ja, aber das sollte ja nicht das Problem sein. Das kann man im Grunde mit jedem Krypto-Dings. Solange die Latenz nicht so hoch wird, kann man es verhindern.
Aber ansonsten die Transaktion selbst zu fälschen dass ich dir das Geld jetzt aus deiner Tasche ziehe, so einfach geht das nicht, glaube ich. Weil es ist ja nicht, das ziehst du nicht Geld aus der Kreditkarte, sondern du startest eine Visa-Transaktion. Das heißt, du musst zertifizierter Visa-Partner sein und dergleichen. Also auf der Visa-Karte ist ja kein Geld. Auf der Visa-Karte ist ja nur ein Code, der die Visa-Transaktion authentifiziert, damit Visa das Geld an den Visa-Partner überweist. Also wenn ich jetzt anonym dir Geld stellen möchte, bräuchte ich trotzdem Visa-Partner sein.
Nein, du musst zumindest irgendwas dafür kaufen von irgendeinem Visa-Partner.
Ah genau, das könnte ich auch.
Ja, du gehst hin und nimmst es damit in ein Produkt. Und das
aber solange diese Verschlüsselung sicher ist, geht es ja auch nicht so leicht. Also aber das ist eine gute Frage, schon recht.
Das Vorwarten.
Wenn ich es so mit dem Vorwarten, da ging es ja darum, dass ich quasi an deiner Brieftasche ein Handy habe und das andere ist an der Kasse. Und ich zahle mit deiner Visa-Karte.
Katsching.
Ja, und die Frage ist auch immer, wie weitreichend es dann wirklich ist. Weil die Funkwellen hören dann nicht nach den paar Millimetern auf, wie sie sagen, die gehen halt immer weiter.
Ja, wenn da steht, hier sind die Funkwellen verboten, dann müssen sie ja stehen bleiben.
Ja, das haben sie schon mit vielen Funktechnologien gesagt.
Liebe Funkwellen, hier ist Funkwellenverbot. Da steht es ja, dann geht es da weiter.
Wir haben noch einiges an Stunts sehen, was ausgenutzt werden kann. Deswegen vielleicht eh nicht schlecht, dass sie dieses Projekt, das wir wieder ein bisschen ausgetestet haben, dann wieder eindämmen und dann wieder versuchen vielleicht, dass das sich so ein bisschen evolutionär weiterentwickeln kann.
Aber sie hatten die schönsten Endgeräte mit so einem Display und einem Logo. Das hat so schön, dass es draufgelegt, dass es so ein Pieps gemacht hat, ein grünes Hackerl ist am Display erschienen.
Ja, das ist schon Eikasse.
Also die Leute in der Schlange, boah, schau, der kann mit dem Handy zahlen.
Oder telefoniert der?
Ich glaube, der hat nicht so alt. Halte dich. So habe ich meine Burger geklaut.
Hey, das ist meins.
Ah ja, hoppla.
So, nach der Bierwechslung.
Ja.
Ich
Themenwechslung.
Kino-Reportage.
Ja, streu rein.
Oder hast du was? Du wollte eigentlich schon seit 5 Minuten oder
sagen. Macht nichts, so ist auch ein Kinoverein.
Ja, also Kinowarnung, ich kann warnen vor dem Film Looper, Science-Fiction-Film.
Wirklich, da habe ich jetzt gerade Gutes gehört.
Ja, wie soll ich sagen, also es ist ein Zeitreise-Science-Fiction-Ding, aber dafür, dass Science-Fiction ist, es gibt keine laserschießenden Raumschiffe und auch keine Roboter, das muss ein Bewusstsein.
Okay. Vorsicht, bei Zeitreisegeschichten ist es noch wichtiger als bei anderen, keine Spoiler. Weil bei Zeitreisen ist es
schlimm mit Spoiler.
Es ist ja, genau. Nein,
also ich soll jetzt nicht den Inhalt erzählen.
Nein, also bei Zeitreisen ist es besonders schlimm zu spoilern.
Jo.
Gibt das Grundsetting vielleicht vor?
Ja, das Grundsetting ist
das, das Ende.
Oder habt ihr ja, das ist ja alles vor? Ein Loop. Der Name sagt es ja schon, Loop okay. In der Zeit, ja. Ja, aber das Grundsetting ist ganz nett, also es spielt in der nahen Zukunft, wo Typen, also Leute erschießen, die aus der Zukunft hergebeamt werden in die Vergangenheit, weil in der Zukunft halt die Gangsterbosse Probleme haben, die Leichen gescheit zu entsorgen, deshalb beamen sie es bei Zeitmaschine in die Vergangenheit und dort werden sie dann von Auftragskillern erschossen und vergraben. Über so einen Auftragskiller, der seinen leichten James Dean dickert und so 50er Jahre kleidet und frisiert, um den geht's halt.
Okay. Was hat dir nicht gefallen daran?
Also A, Bruce Willis erschießt Kinder, kleine Kinder.
Okay.
Das war so ein bisschen...
Das ist so eine ungeschriebene Hollywood-Regel eigentlich auch.
Ja, als Superheld tust du keine Kinder erschießen. Das
hat ist ein Superheld, der ist doch gerade ein Profi.
Ja, vorsicht. Da
bin ich schon zu spoilern. Okay,
ja.
Okay.
Ja, Superman 2 Identitäten.
Das andere, da habe ich nicht kapiert, ob das vielleicht eine Persiflage war oder einfach Hollywood oder so. Auf jeden Fall, Bruce Willis kann 10.000 Leute schießen, die alle nur daneben schießen. Also er wird nur getroffen und so. Er geht dann nur
80er Jahre Action-Movie.
Ja, Syndrom. Unlogisch. Und,
Schwarzenegger konnte das auch.
Ja, okay. Gut.
Der war ein größeres Ziel sogar.
Und dann, es gab so, wie soll ich sagen, in der nahen Zukunft ist die Hälfte der USA ist so verlottert und haust so in verschimmelten Autos. Mhm. Und ein paar Autos fahren aber noch mit Benzin herum und haben aber so Pseudo-Solarzellen oben bieten und überall auf allen Wohnwagen oder auf Südstaaten-Veranda-Häusern siehst du so seltsame Solarzellen bicken, aber wie soll ich sagen, auch auf der Nordseite und so.
Okay. Also,
das macht keinen Sinn. Und sind auch so klein. Ja.
Ja, jede Reflexion ausnutzen.
Wie auch immer. Ja, und sonst, okay, dann werde ich es jetzt nicht zu sehr spoilern. Ja. Aber
es dir hat es nicht gefallen.
Ja, also, es war nicht so ganz das, was ich mir jetzt erwartet hätte. Also, wenn man einen guten Zeitreisefilm sehen will, zum Beispiel das mit dem IT-Grau-Typen, What You Ever Wanted to Know About Time Travel.
Das ist natürlich,
ja, okay. Also,
das kann man aber, ja.
Was halt auch mit der Zeitreise und diesen Paradoxen spielt und allem.
Ah, das ist Frequently Asked Questions.
Genau,
zum
Beispiel
der
Frequently
Asked Questions. Ja, der ist sehr super.
Also an den kommt es nicht dran einfach. Und sonst, also wenn man es jetzt nicht sagt, man will nicht seine Fiction sehen, sondern einfach einen Kinofilm, dann ist okay. Also das ist ein Kinofilm mit seltsam gekleideten Typen und eher sehr stranger Handlung und seltsamer Bruce Willis, dann ist okay.
Seltsamer Bruce Willis.
Ja. So viel dazu.
Okay. Ja, ich habe noch zu erzählen, weil ich es ja extra aufgeschrieben habe, obwohl es mich jetzt schon gar nicht mehr aufregt, aber es ist eigentlich schon aufregenswert, ist natürlich. Ubuntu hat ja diesen Patzer geliefert mit der Shopping-Linse, die haben wir eh schon ein paar Mal besprochen. Dass die, wenn man die Desktop-Suche unter dem neuen Ubuntu aufruft, ist unter weitere Ergebnisse Amazon Kaufhinweise. Und jetzt hat das hat an und für sich schon für große Diskussionen gesorgt. Jetzt gibt es noch mehr Diskussionen rundherum, weil die Electronic Frontier Foundation hat herausgefunden, dass entgegen der Angaben von Canonical werden Daten an Amazon auch unverschlüsselt übermittelt. Mhm. Und das gibt natürlich Dinge, also obwohl Canonical behauptet hat, es wird alles verschlüsselt, anscheinend gehen ein Teil der Daten über unverschlüsselte Leitungen, was das Ganze dann halt schon wirklich bedenklich macht.
Das Ganze war so im Detail. Also
vorher eigentlich auch schon bedenklich war, aber jetzt hat es halt noch eine wirklich security-technische Aspekt hinzubekommen.
Du musst deine Überschrift vorlesen. Auf dem Patzer.
Um den Patzer bildet sich nun ein Fettfleck.
Also wirklich eigentlich ein sehr, sehr gravierendes arges Ding, was sich die erlaubt haben, also was da passiert ist. Sie haben ja gesagt, es ist ja privacy-technisch sicher, wenn nämlich du überträgst deine Suchbegriffe, die du eintippst, an den Canonic-Server. Mhm. Und der Canonical-Server geht dann bei Amazon suchen und sucht dann, ob es da was findet. Das heißt, Amazon sieht nur, Canonical sucht nach irgendetwas. Ich weiß nicht, wer es ist. Das funktioniert auch so.
Haben sie die Bilder nicht dann direkt wieder zurückgegeben?
Genau, das wollte ich gerne sagen. Ja. So, also diese Daten gehen wirklich verschlüsselt über Canonical, übers Eck, das Amazon nicht weiß, zurück an deinen Rechner. Und dann in diesen Daten sind einfach die Links auf die Bilder, also die Covers und so weiter von Amazon.
Dadurch kann man wieder Rückschlüsse
direkt an. Und die lädt dein Rechner direkt vom Amazon-Server. Okay. Das heißt, Amazon hat im Server einen
besseren Aufteil hat ein Loch,
ja. Und sieht anhand der Bilder, die da ausgeliefert werden, das sind die Cover oder die Buchcover oder ähnliches oder DVD-Covers, die da halt dazu passend. Und aus denen kann er rückschließen, wonach du gesucht hast, damit diese Bilder gekommen sind. Und daraus kann eigentlich Amazon rückschließen, wonach du auf deinem eigenen Rechner gesucht hast. Also du bist auf deinem eigenen Ubuntu und möchtest irgendein Dokument öffnen, das den Schlagwort, also das und das Schlagwort im Titel hat.
Ja.
Und Amazon weiß, was du auf deinem privaten Rechner in dein privates Suchfeld und dein privates Dokument zu finden eingegeben hast.
Canonical sowieso. Also es könnten kein E2 dann gleich. Das ist ja eigentlich, das Eck ist noch blöder, als wenn sie es direkt machen würden.
Genau. Also Canonical musste man ja sowieso vertrauen, weil die Suchdaten gehen an Canonical. Aber vorausgesetzt, man vertraut denen und ist verschlüsselt, aber das ist das um Eck noch schlimmer jetzt eigentlich.
Definitiv. Aber du kannst es ausschalten. So, ja. So Systemsteuerung, ein Schieberegler.
Naja, dann schaltet aber alle Online-Dings aus. Nicht nur Amazon. Das heißt, die ganzen Online-Suche auf einmal ausschalten. Wenn du nur explizit das Amazon willst, dann musst du die Lens von die Shopping-Lens.
Genau, ich weiß nicht, wie der Paketname ist, aber.
Das Unity Lens Shopping oder so.
Irgendwie so mit Bindestrichen dazwischen.
Du findest es nicht, wenn du Amazon suchst im Paketmanager, weil das kommt im Namen nicht drin vor, in der Beschreibung oder sonst wo.
Ja.
Das heißt nur Shopping.
Im Google einfach AppGet Remove und die Shopping Lens eingeben. Man wird auf jeden Fall drauf kommen.
Ja, trotzdem ist es ärgerlich. Ins Terminal dafür.
Es ist mehr, ja,
das ist ja für die irgendwelche Normal-User jetzt auch nichts.
Natürlich.
Das Optimum.
Natürlich, aber das ist, das ist für keinen ein Optimum. Ich glaube, selbst für Canonical selber nicht. Ich meine, Geschäftsmodelle einzubinden, ja gut, kann man auch bis zu einem gewissen Grad befürworten, wie zum Beispiel ein Software Center, die halt auch die Kaufmöglichkeit sehr bequem dann anbieten. Aber sowas und sich dann noch sowas dabei zu leisten, das ist einfach nur batschert und bereitet Kopfschmerzen.
Mit Dreambox war ja auch die Sache.
Da haben sie den Link zum Jamendorf entfernt und einen zu Amazon MP3, glaube ich,
hinzugefügt. Na, da hatten sie auch dieses Magneton oder so, oder irgendein Kauflink, wo sie alle so und so viel Prozent vom Ertrag ging an Rübenbox. Die haben den einfach ausgetauscht und alles, was jetzt an Ertrag ging an Ubuntu.
So haben sie es nicht. Ja, genau.
Sie haben irgend sowas
aber umgeleitet. Ich glaube, der Internetladen, den sie entfernt haben, war damals in dem Fall Jamendo, glaube ich, oder so.
Ja, okay, das hast du nicht. Normalerweise hatten sie mag irgendwas drin.
Das mag
ich. Megatune.
Ah, ist ja auch egal.
Aber ja, genau, sie haben das halt die Rübenbox,
und das war nicht schön, das war eine Bullying-Methode, einfach da den Link auszutauschen und da einem Open-Source-Projekt eigentlich ihrer Sponsorkohle ein bisschen zu enthebeln. Ja. Ja, sorgt für Unmut. Irgendwie habe ich jetzt auch keinen Bock jetzt mal für den nächsten Ubuntu-Release und glaube mir einmal mal Arch Linux genehmigen oder so.
Oder so. Ja, ist jetzt wieder ein neues Image rauskommen, ein Installer. Mhm. Da kommen wir halt regelmäßig immer mit der neuesten Software drauf. Standard-Configs, was sie jetzt eingeführt haben, ist Systemd.
Also die Releases, die sie rausbringen, sind eigentlich diese Einstiegspunkte und dann macht man ein großes Update und ist beim rollenden Release dabei.
Ja, du machst einfach immer nur die Updates und zwischendurch kommen halt mittelgroße. Zum Beispiel jetzt kam GNOME 3.6. Mhm. Das war halt relativ groß. Davor haben sie Systemd umgestellt, da hätte man halt händisch wieder was umkonfigurieren müssen, weil...
Das habe ich auf der Seite gelesen, glaube ich.
Ja, weil da sind sehr viele Umstellungen intern gewesen, was aber erst geheißen hat, ja, es wird zwar noch weiter supportet, die alten Pakete, das heißt, man kann es weiterlaufen lassen. Mhm. Das Problem an der Sache ist, es hat dann nicht mehr funktioniert, sobald man GNOME 3.6 installiert hat. Mhm. Dann ist der GNOME einfach gecrashed beim Start.
Autsch.
Und wenn man dann Systemd aktiviert, das muss halt das Kernparameter, das Init angeben, bootet er hoch und dann funktioniert es plötzlich wieder. Und diese ganzen Umstellungsguides und weiter wollte ich dazwischen machen, weil ich mir schnell noch XFCE installiert habe, dass ich irgendwas habe. Was auch nicht funktioniert, weil die u viele Helper-Funktionen aufrufen, die alle nicht funktionieren. Mhm. Die haben jetzt als Dependency alles auf D-Bus und weiß nicht was und du kannst alle Sachen nicht mehr gescheit in Config-Files umändern.
es gibt Configs-Files, man muss dann wieder anlegen, muss sich selbst irgendwo raussuchen, wie das jetzt ausschauen soll, weil es gibt keine Default-Configs oder was auch immer. Also, das hat mich ziemlich genervt.
Ja. Was ist Systemd?
Systemd ist der andere Startup-Mechanismus.
Ja, also der macht einiges. Der hauptsächlich, dass er parallele Sachen starten kann, so wie Init oder
Zeitverkürzung durch das
Ablesen-Markt-Init-System.
Ja, genau.
Ja, und er kann theoretisch auch ein paar andere Sachen besser mit
Dependency-based Sachen auf.
Ja, und Hardware und also dass wenn irgendwelche Devices oder so weiter langsamer laden, dass er auf die wartet oder dass er nicht, dass es nicht aufhaut, wenn das wenn irgendeine Platte noch nicht hochgefahren ist. Oder solche Sachen, dass er irgendwie Abhängigkeiten warten kann und wenn das nicht da ist, dann macht er halt nichts und irgendwann ist es da und dann macht er weiter und es ist wurscht.
Ja, dann machen jetzt alle mit irgendwie. Außer Ubuntu, die haben dieses Upstart, die machen wieder genau. Ein eigenes
und so. Weil eigentlich Systemd war praktisch was, was im Wiki gestanden ist von der Ankündigung, weil die ganzen Init-D-Starter und so weiter macht jede Distribution selber. Mhm. Da steht halt drin, wie er startet und weiß nicht was und pipapo. Und das macht im Grunde, mit Systemd sollst du dann nur noch ein Init-Skript oder ein Systemd-Skript für alle.
Super, eine distributionsübergreifende Vereinheitlichung.
Ja. Außer für Ubuntu,
schön. Außer, ja, außer für Ubuntu, wie am Upstart.
Ubuntu hat er jetzt auch wieder die Sachen zwar von GNOME 3.6 auch schon eingebaut in der neuen. Manche Sachen nicht, manche Sachen sind rausgekommen, genau, eigene Versionen gebaut.
Ja. Aber dafür, also ich habe jetzt zurzeit noch das Ubuntu laufen. Und man kann dann, es gibt ein Drittanbieter-Repository, wo man sich die nicht aktuellen GNOME 3-Pakete nachholen kann. Das gibt man dann einfach, kauft man ein und dann macht man das Update und dann wird der restliche Desktop auch aktualisiert. Funktioniert soweit okay. So gut irgendwie. Das GNOME 3.6 funktioniert überhaupt ganz gut unter Ubuntu. Was mich beim GNOME 3.6 jetzt begeistert hat, ist das Extension-System. Das direkt über die Website aufrufbar.
Das ist nichts Neues.
Aber das funktioniert zum ersten Mal.
Ja, das funktioniert das erste Mal in Ubuntu, sagen wir es so.
Ist das echt schon? Ist das ja. Dann seit dem 3.4er oder was?
Na, das 3.2er hat es, glaube ich, schon gegeben. Das Problem ist, ab dem 3.4er gingen die Updates. Davor konntest du es zwar installieren über die Website und so weiter, aber da war es halt noch better und die Updates hat er nicht angezeigt. Und jetzt kannst du wirklich auf die Website Updates einspielen. Ja.
Also das ist das Hübsche, da habe ich heute so mein Erfolgserlebnis gehabt beim 3.6er, nämlich Erweiterungen, da kann man die GNOME-Shell, die ich doch sehr gewöhnungsbedürftig zu bedienen finde, jetzt auch nach einiger Zeit. Ich weiß nicht, ich bin kein Fan von diesem Dash, dieses links in die Ecke hochfahren und dann sehe ich erst alle Programme und kann da suchen. Ich brauche auf jeden Fall auf der Seite, hätte ich gerne noch meine kleine, so ein kleines Dock oder irgendwas und vielleicht einen Indikator oder Workspace-Switcher. Und da gibt es jetzt die Möglichkeit, man geht einfach auf die Website, also jetzt, gibt es schon seit längerem, aber ich habe es jetzt entdeckt und es war so ein hübsches Erlebnis, extensions.gnome.org. Dort siehst du es eigentlich beim
Mozilla sehr momentan
Firefox das 3.6, eigentlich.
Die viele noch inkompatibel sind.
Okay, aber das gibt schon, also über 10 Seiten konnte man schon blättern, jetzt auch bei den.
Ja, aber es gab schon viel mehr.
Okay.
Wirklich coolen Sachen, die ich verwendet habe, die Hälfte geht jetzt nicht mehr, aber.
Ah, okay, also ich habe nur, alle. Ja, ich habe auch nur, ich habe zwei User-Themes und eben dieses Dock installiert. Und wie ähnlich wie beim Firefox hat man dann eine Website und sieht diese Add-ons. Klickt man an und dann gibt es einen schönen kleinen JavaScript-Kippschalter und den klickst du an und dann geht nichts install oder irgendwas, sondern das geht einfach, springt auf an.
Kannst noch sliden sogar.
Und es ist aktiviert und alles, ja genau. Und es wird dann im Hintergrund alles gemacht und die Extension aktiviert sich.
Also, er fragt doch einmal nach.
Genau. Ja, okay. Es war auf jeden Fall so ein schönes, elegantes Erlebnis. Da habe ich mir gedacht, okay, die wollten ja das mit Web-Integration und so machen. Aber so haben sie sich vorgestellt, habe ich gedacht, die haben echt einen Plan. Also das fand ich echt
also hübsch. Was ich installiert habe noch, ist das GNOME-Tweak-Tool, weil das Problem ist, du kannst die Sachen nicht ein- und ausschalten, wenn du kein Internet hast.
Stimmt. Das sollte man vielleicht dazu sagen.
Deswegen brauchst du das Tweak-Tool.
Genau, das Tweak-Tool ist eine GTK-Applikation, die kann man sich nachinstallieren. Und das ist einfach ein lokales GUI, das man aufruft, wo man eben Erweiterungen an- und ausschalten kann und ein bisschen das Verhalten der GNOME-Shell noch anpassen.
Okay.
Ja, sowas ist das.
Wie gesagt, als Ubuntu-User kannst du das nicht verwenden, wenn du nicht die GNOME-Shell installierst. Sehe ich das richtig?
Ja,
das kannst du. Also mich als Unity-User
interessiert das Nüsse. Also das ist einfach andere Baustelle.
Das ist so ein Apple-Erlebnis, das ist so alles ein Slider und alles geht
anders. Ja, das ist es. Am liebsten hätte ich mit dem Finger auf dem Monitor und links nach rechts das angeschaltet. Aber ja, man lebt ja. Ich war nämlich ein bisschen enttäuscht, ich war ein bisschen auf Distro-Suche, habe mich wieder durch Distro-Watch durchgequält, was es für neue Distros gibt und so. Und immer das Erste, was die Leute sagen natürlich nach Ubuntu, was könnte man nehmen, ist immer das Linux Mint. Und dann habe ich mir das wieder drauf geklatscht, habe ich eh schon mal früher so, lang gehabt.
Habe ich gehört, es soll
genau, also nicht eine, so super sein. Genau, die haben eine schwierige Zeit zurzeit, weil sie haben einerseits haben sie einen Release, der basiert auf Ubuntu, andererseits gibt es einen Rolling Release, der auf Debian basiert. Das ist schon mal relativ viel Aufwand. Zweitens haben sie zwei andere Desktop-Richtungen eingeschlagen, weil denen war irgendwie GNOME 3.6 zu arg. Haben sie gesagt, wir machen, also nicht wir machen, sondern wir nehmen zwei Projekte als Oberfläche auf, die einen anderen Ansatz wählen. Da gab es das Mate-Projekt, oder gibt es noch, ich weiß nicht, wie aktiv das ist, was ein aktiver Fork ist von GNOME 2.
Also im Grunde war das ja kopieren GNOME, und alle Namen ändern.
Ja, also das fand ich ein komisch, also
sie haben Dependencies jetzt auch wieder vergessen gehabt, dass noch irgendwas auf GNOME irgendwas dependet und nicht auf die neue Version von Mate.
Also es ist ein GNOME 2 Fork, sagen wir, das hat mich mit Sorgenfalten gefüllt. Das andere Projekt ist interessanter, basiert auf GNOME 3.6 oder halt auf den neueren GNOME
allgemein,
allgemein genau, und versucht ein User-Erlebnis ähnlich dem GNOME 2 zu bieten, aber auf der Technologie von der GNOME Shell. Und das ist, ich habe es mir jetzt angeschaut, einen Tag lang, dann habe ich eine falsche Option gesetzt und es stürzt jetzt immer ab, wenn ich
das versuche. Ja. Also es ist halt GTK 3 basierend.
Es ist GTK 3 basierend. Es hat ein
schöner.
Genau, es hat ein Startmenü links unten, ganz eigentlich klassisch, aber es ist ein intelligenteres Startmenü, wie man es von anderen Linux Mints schon kennt, irgendwie mit Searchbar drinnen und die Applikationen klappen sich auf, alles schon ein bisschen mit mehr, ja, wie sie es schreiben, mit mehr Zins drüber. Es ist ein GNOME 2 mit mehr Zimt drüber. Und das fand ich nicht uninteressant. Das könnte man fast noch weiter verfolgen. Ja, und ansonsten, ich habe mir sogar eine kleine philippinische Distro kurz anüberlegt.
Was war das?
Kahil OS, glaube ich, heißt es. Das ist ein Arch Linux. Und die schreiben sich auf die Fahne, immer die neuesten GNOME-Pakete am Start zu haben.
Also noch neuer als
GNOME, die Arch. Ja, GNOME plus Arch gleich Kahil. Und wir sind mehr als nur eine Distro. Und ja.
Aber was haben die mehr drin als bei Arch?
Kahil.
Was?
Nein, ich weiß es nicht.
Es braucht ein paar Wochen, bis GNOME 3 dann drin ist, aber wenn die es gleich reinhauen, dann wird es ja noch ärger.
Du, also ich habe es auch nicht installiert, ich habe es nur mit Erstaunen festgestellt. Bin auch auf eine persische Distro gekommen, wie hat denn die geheißen? Weiß auch nicht. Das war eine Ubuntu-basierte. ArioS, glaube ich, hat es geheißen. Irgendwie so. Irgendwo in der Richtung. Hat sich auf die Fahnen geschrieben, eine schwer modifizierte GNOME-Shell am Start zu haben und immer die schönsten Pakete.
Sehr viele kleine Distros.
Also du suchst jetzt eine Linux-Distro mit GNOME-Shell?
Eine mit Profil. Also ich werde mir Arch Linux antun, aber eigentlich interessieren mich zurzeit mehr Distros, die einfach so bis ins letzte Detail polished sind. Habe ich ja vor ein paar Monaten das Elementary OS polished, möchte ich ihn aber nicht. Nicht dieses dreckige. Ja, aber ich werde weitersuchen und weiter berichten. So.
Ja, aber wenn wir noch bei 3.6 sind, was ich irgendwie, eins der super Sachen, die ich finde, was einfach smooth ausschaut, ist der Lockscreen.
Neue
Lockscreen, du sagst einfach Lock und dann geht von oben so eine Jalousien runter, groß die Zeit mit irgendwas und dann ist immer irgendwie so eine Animation mit so Pfeilen rauf, dass du es einfach wieder raufsliden kannst und dann erst die Passworteingabe kommt.
Sixt von dem habe ich gelesen, aber den habe ich nicht, weil der macht das anders unter Ubuntu.
Ah. Ja, das Schöne hast du nicht.
Das Schöne habe ich nicht.
Ja, Nautilus war sehr gewöhnungsbedürftig.
Ich fand den klasse.
Der 3.6er.
Ich finde den viel flotter als den alten.
Das Problem ist die Suche. Die Zwangssuche geht mir am Arsch.
Okay.
Sozusagen. Weil bis jetzt habe ich immer irgendwie, wenn ich zum Beispiel in mein Home-Verzeichnis, ich öffne Nautilus, will jetzt so in meinen Workspace. Gib Work ein, bin auf dem, geht einfach nur die Select dann auf was mit dem anfängt.
Okay.
Unten klein die Suchdings, fertig. Bin drin. Wenn du jetzt was eintippst bei Nautilus 3.6, automatisch eine Suche. Das heißt, du gibst ein, du musst eine halbe Sekunde oder Sekunde warten, bis da mal irgendwelche Suchergebnisse auftauchen. Und dort kannst du dann erst den Ohren auswählen. Das geht deutlich langsamer.
Ja, das ist natürlich
das Problem ist, dass die rekursive Suche manchmal nicht so tut, wie sie soll. Manche Ordner finde ich gar nicht so, wenn ich einfach eintippe. Manche finde ich, die 10 Ebenen drunter sind. Das wäre schon praktisch, wenn du einfach nur reingehst und sagst, welchen Ordner du willst, denn hoffentlich den richtigen findet. Dann wäre es gut, aber was auch die GNOME-Shell besser sucht.
Ja, so lange habe ich es nicht ausprobiert. Das muss ich,
wenn du wirklich nur in dem Ordner schneller mal irgendwo hinspringen willst, ging das früher deutlich schneller. Und die Tastenkombination haben sie alles umgeändert, da habe ich auch geflucht.
Ja, was mir nicht so abgeht, was solche viele aber beklagt haben, dass diese Two-Pane-View ist jetzt auch weg, oder?
Ja, das war mir wurscht.
Ich habe das auch nicht verstanden.
Da mache ich zwei auf oder ich mache zwei Tabs und gehe hin und her. Ich brauche jetzt nicht unbedingt zwei Sachen nebeneinander.
Wo ich eine der schönsten Sachen finde, generell beim Nautilus, dass man Tabs überhaupt aufmachen kann im File-Manager. Ich finde das
jetzt eine sehr lobenswerte auch noch nicht mal so lange.
Ja, es gibt nicht so lange.
Das haben sie irgendwie am Ende der Zweierzeit, glaube ich, mal eingeführt. Ja. Weil davor hat Nautilus überhaupt keine Liebe gekriegt.
Hat eine schwierige Zeit.
Ja, und jetzt hat es auch endlich den Maximize-Mode, dass er die Leiste umweg gibt und aufgeräumt ausschaut. Die Statusbar unten fehlt mir aber doch. Weil ich habe immer, wenn ich irgendwo in einen Ordner gehe, will ich wissen, wie viel Platz habe ich denn da eigentlich noch Speicherplatz drauf, weil ich immer zu wenig Platz habe. Und die Bar gibt es nicht mehr.
Ja.
Das heißt, wenn ich Sachen markiere, sehe ich zwar noch, wie groß es ist, aber ich sehe nicht, wie viel Platz es ist. Muss ich wieder rechtsklick, Properties, und dann sehe ich es. Ja. Ja, ich glaube, ich steige teilweise dann einfach auf die Shell um und mache einen DF.
Oder was viele stehen, was ich jetzt auch ein bisschen ausprobiert habe, auf meinem anderen Netbook habe ich Xubuntu laufen, das ist ein XFCE-basierter Xubuntu. Ich finde den klasse.
Also ich habe XFCE einmal kurz ausprobiert zur Not, aber so ruschiert.
Ich habe es vor 10 Jahren mal gesehen und jetzt noch einmal angeschaut und bin jetzt gerade irgendwie durch die Mischung, weil sie
um. Also, Ubuntu nicht, aber XFCE gab es wahrscheinlich schon.
XFCE gab es früher,
aber ich kann unter dem auch schon wie jetzt, oder?
Ich finde, ich kann's dir eben nicht sagen, weil das Xubuntu mischt so viel Ubuntu-Zeug rein, wie zum Beispiel so OSD, so Einblendungen von Nachrichten.
Ach so.
Oder die obere Bar.
Den eigenen Style drüber. Weil ich habe ein Vanilla-Ding in Arch mal reingekaut. Es war ziemlich schier.
Das kann total sein. Man merkt es auch total. Also unten haben sie so ein Art-Dock eingebaut und wenn du unten Ring fährst zu diesem Dock, merkst du, na, das ist eine ganz transparente Taskleiste, die sich auf Auto-Hide gestellt ist. Also es ist schon nicht ganz polished oder so. Aber was mir aufgefallen ist und was viele auch positiv bewerten, ist der Thuna-File-Manager. Und der ist echt nicht
schlecht. Ja, der ist lieb, ja.
Der ist echt ganz süß. Und da habe ich jetzt heute eine Anleitung auf Google Plus gefunden, wie man den auch installieren kann mit Tab-Unterstützung. Dann ist er nämlich...
Perfekt. War XFC nicht damals die Umgebung bei dem Benutzer-PCs in dem Benutzerraum der TU Wien?
Ja.
Damals,
auch in der WU
Wien. Damals, wie noch Windows 95 die Default-Installation war und man nur Linux als Alternative booten konnte. Mann, bin ich echt schon sehr lange.
Oder war das nicht einfach? War das nicht ein Fenstermanager der anderen Art?
Damals war ja so
TWM, na TWM.
Erst nach Windows 95 die TU Wien ja umgestiegen auf Linux, weil es danach mit den Lizenzkosten irgendwie Microsoft sich andere Pläne gemacht hat und das dann nicht mehr finanzierbar war oder so. Und dann ist die TU Linux-Geschichte da entstanden. Und damals gab es ja auch schon Linux und ich kann mich nicht darüber so schlechtes Wissen gehabt, dass ich als Informatiker mich so schlecht mit Linux auskenne. Mhm. Und dann gezwungen, dass diese Linux-Variante immer Benutzerraum bin und das war dann immer so ein potthässliches X.
Ja, aber Windows 95 war auch keine Schönheit.
Ja, mach mal langsam Schluss, oder?
Ich habe noch eine Meldung, die ich schmeißen muss. Ausnahmsweise lese ich jetzt eine Meldung vor, die ich auch vorher gesammelt habe, was ich schon lange nicht mehr getan habe. Und zwar ist das eine heise.de-Meldung, ist aber auch im OLPC-Blog vorgekommen, nämlich es geht darum, dass um das One Laptop per Child Projekt, OLPC, und hier speziell um das Thema OLPCs vom Helikopter auf Dörfer werfen, ohne Lehrer, und dann werden die
Kinder... Ohne Leute erschlagen.
Und dann werden die Kinder ganz von selber kriegen dann eine super Schulbildung. Das ist der feuchte Traum vom Neko Ponte, also von dem Chef hinterm OLPC-Projekt.
Ob das ganz allein funktioniert.
Für das auch sehr viel kritisiert wird von allen Leuten, mit denen er zusammenarbeitet, weil die halt sagen, man sollte mal in Schulen und in Lehrer investieren und nicht nur an Technik-Fetisch haben. Und er hat jetzt eben als Case angeführt, das kann man auch in Future Zone und Teleposis nachlesen, dass in Äthiopien haben sie ein Dorf gefunden, die extrem isoliert sind und extrem wenig Kontakt zu irgendwas haben, auch keine Alphabeten dort und so. Und dort sind sie hingefahren mit Lastwagen und haben, solarbetriebene Tablets auspackt, also hingestellt am Container. Und dann nur geschaut, was die Kinder damit machen. Und die Kinder von dort, also die jetzt keinerlei Schulbildung hatten und so, haben das sehr schnell geschafft, die aufzumachen, einzuschalten, die interne Kamera zu tun. Und dann war dann so Schulungssoftware drauf installiert, die einen ABC-Song und so etwas gemacht hat. Und auf jeden Fall ist es dann einmal eine Woche, also pro Woche oder so, ist ein Techniker hingefahren und hat geschaut, ob die Dinger noch funktionieren. Und er hat dann berichtet eben, dass die Kinder dann selber mithilfe des ABC-Songs sich gegenseitig Lesen und Schreiben beibracht haben und halt diese Lernspiele da entdeckt haben und dann sogar relativ clever waren. Also auch irgendeine Funktion, die es abgeschaltet haben. Ich glaube, sie haben irgendeine Kamera softwaremäßig deaktiviert, haben die dann über das Einstellungsmenü wieder aktivieren können. Also der Nico Bond hat gesagt, ja, die können da Android hacken, also Analphabetismus zu Android hacken. Ja. Und auf jeden Fall ist es eines der ersten Experimente, dass man es wirklich versucht, nur durch Technik, ohne Lehrer, zumindest ein Basis-Schulbildungswissen halt zu machen. Und ob dieses Konzept aufgeht, hat es sehr viel mediales Echo erfahren und es wird weiter geforscht.
Immerhin haben sie Interaktion aufgebaut mit den
Geräten. Ja, also du brauchst trotzdem noch Leute, die das Ganze warten und so und schauen, dass diese Stimme nicht zerbrechen. Aber anscheinend ist das so benutzerfreundlich, dass sogar Kinder allein durch Herumspielen relativ viel kriegen, was wahrscheinlich eh jeder bestätigen kann, der Kinder hat und sieht, wie die mit
allerdings,
Technik umgehen.
Ob jetzt die Tatsache, dass jetzt Kinder das geschafft haben oder ob es alle gemacht haben, ist ein Unterschied, glaube ich. Also, ob es jetzt ein paar Interessierte, die von Natur aus jetzt mehr an der Sache interessiert waren, das angeschaut haben und das so weit eingestiegen sind und sich so lange damit beschäftigt haben und vielleicht 90% das nicht gemacht haben.
Ja, also da ist ein Phänomen, das heißt bei allen diesen OLPC-Klassen, die ja recht gut erforscht werden, wo so in Schulen OLPC hast, du hast immer pro Klasse, egal wie groß die Klasse ist und egal in welchem Dorf in Madagaskar oder wo auch immer das ist, in Peru, hast du immer ein, zwei Kinder, die halt sofort total gut damit zurechtkommen und andere und den Lehrer, der meistens weniger gut damit zurechtkommt. Und das ist jetzt schon Usus, also die gängige Methode ist halt, dass man die sich gut auskennt, dann so als Tutoren einsetzt und die bringen das den anderen bei. Das Witzige ist, da Kinder von Natur aus neugierig sind, machen sie das eigentlich selbst, ohne dass du viel tun musst. Du musst eigentlich nur Zeit geben und halt schauen, dass die Geräte nicht gestohlen werden oder zerbrechen oder mit Strom versorgt werden. Also das geht schon. Mhm. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das bei diesem Helikopter, also bei diesem Projekt unbeaufsichtigt war, aber an sich ist es so, dass wenn ein Kind was herauskriegt, haben es dann sehr schnell alle anderen auch heraus.
Okay. Ich denke mir nur, dass irgendwie so, dass, weil ich glaube, dass man Lehrer so schnell irgendwie ersetzen wird können oder gleich wird.
Das ist halt die große Kritik daran, aber man muss halt auch den Punkt vom Negra Ponte sehen oder von in vielen Ländern und Kambodscha, du hast keine Lehrer oder die Regierung hat kein Geld oder wie es auch in Russland und in vielen Ländern ist. Da gibt es zwar ein staatliches Schulsystem, aber in die Schulen regnet es rein oder sind löchrig oder so und der Lehrer hat anderes zu tun, weil er kein Geld kriegt monatelang.
Verschiedene Szenarien, verschiedene Bedürfnisse. Hier könnte man wahrscheinlich viel eher argumentieren, dass wir eigentlich in Hardware schwimmen. Aber dass, wenn wir jetzt zum Beispiel unsere Schuhe mit Raspberry Pis überhäufen würden, wird sich wahrscheinlich kein großer Effekt ergeben. Da muss es halt wirklich
müsste es dann den Lehrer
ansetzen.
Das ist nicht passiert.
Aber es gibt halt viele kann man nicht in so jungen Jahren ansetzen. Zumindest ohne Hilfe. Andererseits, ich verfolge den Raspberry Pi Twitter-Feed und alle möglichen Sachen. Da gibt es schon genügend, die immer dann so meinen, ja, und meine kleine Tochter, die ist 5 oder so weiter und hat jetzt ihr eigenes erstes Spiel in Python programmiert am Raspberry Pi. Solche Sachen.
Ja.
Also die fangen schon ziemlich früh an.
Bin voll dafür, dass kleine Kinder Python lernen, speziell bei Spielen.
Ja.
Ich würde sagen, übergeben wir langsam an die Bitcoin Andreas.
Ich würde auch sagen, ich meine,
ich kann noch einen kleinen Teaser für nächstes Mal. Ich ja jetzt vorher kurz ausprobiert habe, bevor ich losgefahren bin. Ich habe meine OwnCloud installiert.
Ah, ja.
Da muss ich noch ein bisschen rumexperimentieren. Es ist halt nervig, der Client, aber es ist mal ein Anfang, was man damit machen kann. Was ich auch zwei andere Sachen, ein Raspberry Pi, wieder jetzt fürs MetaLab als Präsentationsgerät. Funktioniert inzwischen schon, dass man über VNC den Desktop vom Notebook zum Beispiel auf dem Beamer anzeigen würde oder so, das geht.
Schön.
Müssen wir noch ein bisschen polishen und vielleicht ein paar andere nette Sachen dazu machen, eine Tastatur und eine Maus und zum Beispiel Python installieren für die Python User Group. Dann sollte das schon klappen. Und das dritte, was ich wieder anschauen wollte, was ich schon mehrmals versucht habe, ist Julius. Das ist eine Spracherkennungs-Engine aus Japan. Das heißt, das Sprachmodell von Japan ist super. Das Englische gibt's auch eins, aber nicht ganz so gut. Mhm. Und ich bin noch immer dran gescheitert, irgendwas damit zu machen. Ich habe so oft versucht.
Er will das nicht verstehen.
Ich will das unbedingt einmal haben, aber ich schaff's noch immer nicht. Das
ist Open Source und offen oder
ist alles offen, aber das Problem ist, die aktuelle Doku gibt's nur auf Japanisch. Also die englische ist ein bisschen hinten her.
Okay.
Okay, ist das so ein Diktiersystem oder so ein
grammatikbasiertes? Nein, es ist eigentlich nur eine Engine. Also im Grunde, da kannst du irgendwelche Sprachprofile reinhauen und der erkennt dann einfach also die Sprache.
Wortschatz her, also große, also.
Naja, je nachdem, was du reingibst, ist es nur eine Engine. Also du brauchst noch ein Dictionary, was er erkennen soll. Du kannst zum Beispiel Befehle, einfache, ein paar Zeilen reinschreiben, wie ein Wort klingt und nachdem einfache Befehle machen.
Aber du musst dem nicht vorher sagen, welche Worte allgemein, also insgesamt er erkennen soll, sondern du sagst nur, ich hätte mal ein deutsches Modell und da kann er alle deutschen Worte, oder?
Naja, Deutsch ist schwer.
Also es gibt Englisch zum Beispiel.
Ja, es gibt Englisch ein paar Sachen, dass er Sachen erkennt, aber was ich eigentlich machen will, ist nur, dass ich ihm phonetisch sage, wie klingt, in welchen Rhythmen oder wie klingt ein Wort. Also nicht einfach das Wort hinschreiben, sondern wirklich die Laute und danach Befehle machen.
Okay.
Also es ist eigentlich, Julius selbst macht gar nichts, ist nur eine Engine, was Sachen laden kann. Mhm. Könnte theoretisch alles, wenn man die Daten hat.
Man muss mal aufschauen, das klingt interessant.
Aber erst der Japanisch lernen.
Ja, so. Ich habe noch eine Notiz an mich am Ende. Ja, genau. Diese Podcast-Schiene, das Rehear, was ich machen wollte, das muss ich jetzt mal wirklich machen. Also vielleicht noch als kurzer Teaser, ich wollte ja immer, was ich letzte Woche gehört habe und was davon besonders empfehlenswert ist.
Sein Podcast-Empfehlungen.
Genau, zum Wiederhören oder so. Eines kann ich empfehlen, oder zumindest dieses fand ich zumindest recht interessant, jetzt wo es um Ubuntu solche Streitereien gegeben hat. Es gibt vom Ubuntu UK Podcast, das ist, glaube ich, die vorletzte Folge, das können wir vielleicht in den Shownotes verlinken, ein Interview mit Mark Shuttleworth. Der sagt ja sehr viel, aber es ist mal lustig, ihn so in Audio zu hören.
Okay, also man hört
ihn. Und das auch. Kann man mal, ja. Und ansonsten werden in der Rubrik ja neue Podcasts, Entdeckungen und gute gehörte Podcasts folgen.
Ich habe noch einen Termin. Ja. Passend zu den Bitcoin-Adressen, also ich möchte Ihnen vorgreifen. Falls jemand es nicht ganz durchhört. Stimmt. Am Freitag ist Bitcoin Friday. Also falls ihr das jetzt hört, am Dienstag oder Mittwoch, dann quasi morgen, übermorgen, überübermorgen, also am Freitag. Welches ist der Freitag?
Montag ist das 5.
Der 10. oder 9. so ungefähr.
Nein, der 10.
9 plus minus 1.
Ganz einfach.
Genau, das ist ein Aktionstag, an dem viele Bitcoin, Börsen und andere Dienste, die Bitcoins akzeptieren, Aktionen, Rabatte und ähnliches gewähren. Also,
das heißt, wer seine Bitcoins kaufen will
oder
und da im MetaLab wird was sein? Oder?
Das weiß ich jetzt nicht, aber
sagen uns vielleicht die Bitcoin-Adresse
genau. Bitcoin.
Damit
okay.
Übergeben wir an die Bitcoin-Andreasse.
Wünsche viel Spaß.
Und bis kommende Woche.
Bis bald.
Tschüss.
Ja, hallo Andreas.
Ja, hallo Andreas und willkommen, liebe Hörer, zum neuen Bitcoin-Update. Ja, wie schaut's aus? Was hat sich getan in der letzten Woche? Schauen wir zuerst wieder mal.
Obligatorischer Kursverlauf, Besprechung.
Genau, orakeln wir etwas in den Kurs hinein.
Ja, wir sind aktuell bei ca. 10,5, was so ein bisschen dem mittelfristigen Support auch entspricht, nach unten hin. Wir verfallen in Panik, sobald der Kurs sich unter 10 bewegt.
Genau, ja, wir haben vorher schon ein bisschen diskutiert, ob Panik angebracht ist. Also wir waren uns nicht ganz einig. Auf jeden Fall war unsere Vorhersage, dass sich eine Kaufgelegenheit bei etwa 10 vielleicht ergeben könnte, die wir vor, weiß ich nicht, circa einem Monat oder so getroffen haben, recht zutreffend. Es hat sich vorige Woche am Wochenende kurz unter 10 bewegt, der Kurs. Also wenn ihr da gekauft habt, war es wahrscheinlich nicht so blöd. Wie es jetzt natürlich weitergeht, ist die Frage.
Ja, also eigentlich müsste es jetzt eigentlich nach oben gehen, ja. Aber wenn das nicht tut und unter 10 fallen sollte, dann wird wahrscheinlich der Kurs sich laut meiner Vorhersage erst einmal bei 7,22 ungefähr wiederfinden oder leicht darüber. Ja. Und von dort aus schauen, wie er weiter sich bewegt. Mhm. Also da ist jetzt quasi ein bisschen ein Scheideweg, aber das ist halt so manchmal, wenn die Trendlinien halt getroffen und manchmal werden sie durchbrochen.
Genau, ja. Also jetzt sicher wird sich in den nächsten Tagen wahrscheinlich entscheiden oder in der nächsten Woche auf alle Fälle. Also vielleicht ein Auge auf den Kurs behalten. Wenn es wirklich unter 10 geht, dann eventuell rechtzeitig verkaufen und gegebenenfalls später wieder einsteigen. Ne?
Ja, aber das ist natürlich keine Finanzberatung.
Genau, kein Investment Advice, ja, wieder mal Disclaimer, ja. Also. Genau.
Das ist nur eine Meinungsäußerung. Ja, interessante Dinge haben sich natürlich auch getan. Wir haben mit Interesse ein tolles Paper von der Europäischen Zentralbank bekommen und gelesen.
Genau.
Teilweise.
Und zwar mit dem Titel Virtual Currency Schemes. Ganz frisch im Ende Oktober rausgekommen. 55 Seiten lang sehe ich da. Es geht hauptsächlich um Bitcoin, also nicht nur, aber die generell um virtuelle Währungen, virtuelle Währungsschemen am Beispiel von Bitcoin und Second Life Dollars. Es wird drin sehr ausführlich. Es
kommt 185 Mal das Wort Bitcoin in dem Dokument vor.
Ja, genau. Also ich glaube, das rechtfertigt die Einschätzung, dass es wirklich um Bitcoin geht. Ja, also es ist nicht nur erwähnt, sondern es ist wirklich Bitcoin eines der Hauptthemen. Was an sich schon recht interessant ist, finde ich. Ja, weil es ist doch eine recht ausführliche Abhandlung der EZB zu Bitcoin, was doch auch eine gewisse Legitimität dem Ganzen schon zuspricht, auch innerhalb der traditionellen Bankenkreise und Zentralbanken.
Ja, und es ist, Sie schreiben auch öfter quasi von der Interaktion mit dem Euro, dass hier wirklich sozusagen eine Konkurrenzsituation entstehen könnte, wo die Leute dann quasi, wo wenn wirklich viele Leute Bitcoins annehmen würden, dann wäre das eine echte Bedrohung für das klassische Geldsystem. Was sie natürlich interessant ist.
Ja, ja, sie schreiben es nicht ganz so, also sie formulieren es nicht ganz so dramatisch, wie ich in Erinnerung habe. Also, aber sie sagen halt, dass die Zinspolitik dann mitunter nur mehr eingeschränkt funktionieren würde, oder also der Einfluss der Zinspolitik auf die Realwirtschaft würde untergraben werden. Ja? Also das heißt, dass dann die Leitzinssätze nicht mehr so die große Auswirkung auf die Realwirtschaft hätten.
Naja, ich lese jetzt noch einen Satz vor. The quantitative information statistics that would be needed in order to assess the speed at which these virtual currency schemes are growing and the point at which they could become a real threat.
Okay, ja, na, das ist dann schon relativ deutlich formuliert, hast du recht, ja.
Also, sozusagen, es wird schon auch als Bedrohung gesehen, und auch stehen schreiben zum Beispiel a change in views about the creditworthiness of these issuers, und damit beziehen sie sich auf die Issuer von klassischer Währung, would threaten to undermine the role of money in providing a single unit of account as a common financial denominator for the whole economy.
Mhm. Ja, also sie sind sich durchaus des Potenzials bewusst, ja. Also sie haben das generell, glaube ich, Bitcoin auch recht akkurat beschrieben und recht neutral und objektiv, also ohne großen Hype oder Fearmongering oder ich weiß nicht, Bitcoin irgendwie wahnsinnig schlecht zu machen. Sie haben es recht gut gemacht an sich. Und ja, wie du gerade gesagt hast, also sie sind sich offensichtlich wirklich auch der Gefahren bewusst, ja.
Und sie schreiben auch öfter über die über das Innovationspotenzial.
Mhm, genau.
Also es gibt ja gute Gründe, das zu verwenden. Also die positiven Aspekte sind durchaus alle drinnen. Ja, und der Artikel ist ja auch von diversen Medien aufgegriffen worden, noch nicht von allzu vielen. Ich vermute mal, das werden mehr werden in der nächsten Zeit. Aber
natürlich hauptsächlich von den Biertauchern wieder mal, also ja, wieder, seid ihr natürlich wieder mal vorne dabei.
Ja.
An der Front.
Zero Hedge hat also den Artikel auch relativ bald gebracht. Das war auch einer ihrer ersten Bitcoin wirklich fokussierten Artikel. Ansonsten ist ja Zero Hedge eher nur sozusagen auf den Kampf zwischen Papiergeld gegen Edelmetalle oder den nahe kommenden Kollaps des Finanzsystems fokussiert. Mhm. Und Bitcoin hat da jetzt noch nicht so eine große Rolle gespielt, aber vielleicht wird sich das in Zukunft noch ändern. Ja,
ja, ich glaube, die waren ein bisschen, also es wurde ja von einigen Seiten schon gesagt, ja, es wäre eigentlich ein ideales Thema für Zero Hedge, also sich mal Bitcoin anzunehmen. Aber ich glaube, da ist einfach auch noch die etwas die abwartende Haltung oder die grundlegende Skepsis von den Goldbugs, also von den Edelmetall-Anhängern, die ja prinzipiell alles, was nicht glänzt und was sie nicht in Händen halten können, mal sehr skeptisch sehen.
Naja, dabei wäre ja gerade Bitcoin von seiner Natur her, so wie es in die Welt kommt, ja, ist ja sozusagen für die moderne Online-Welt das perfekte Gold-Äquivalent eigentlich.
Ja, es ist schon richtig. Nur um das, um den Connecting wirklich zu sehen und auch zu verstehen, dass das nicht nur sich irgendwie ausgedacht hat und gesagt hat, das ist so, sondern dass das halt wirklich beweisbar ist oder nachvollziehbar ist für jeden, das ist halt nicht so einfach zu verstehen. Da muss man sich schon mehr mit der Sache beschäftigen und das haben wahrscheinlich noch nicht alle getan. Ja. Sagen wir es mal vorsichtig.
Ja, gut, das ist immer so mit komplexen Systemen. Die meisten Menschen haben sich auch nicht damit auseinandergesetzt, wie Elektrizität eigentlich funktioniert und trotzdem schalten wir die Lichtschalter ein und aus. Mhm. Und das ist Teil des alltäglichen Lebens. Also
ja, das ist keine Ausrede.
Hat auch gedauert.
Also es ging auch nicht von heute auf morgen und da waren auch genügend Skeptiker am Anfang. Also ja. Ja. Na, aber wir werden sehen. Ansonsten, wie du gesagt hast, ja, ganz interessante Artikel eben von Zero Hedge auch darüber als Reaktion auf das EZB-Paper. Es wird drin eingegangen auf die Definition von Fiat-Geld, glaube ich. Du hast das noch gelesen, ja?
Genau, also sie haben ihre quasi eigene Definition, was eigentlich Fiat-Geld ist, mal aufgeschrieben. Und ich habe es jetzt nicht offen hier bei mir, aber im Prinzip definieren sie Fiat-Geld als von einem Staat herausgegebene Währung und damit, das ist durchaus ein bisschen anders als das, was in der Wikipedia steht. Mhm. Aber macht durchaus auch Sinn. Also damit ist Bitcoin ganz eindeutig kein Fiat-Geld. Und die meisten, sagen wir mal, E-Geld-Systeme, die klassischen, die es gibt, so aller PaySafe Card oder diverse andere Systeme, die bauen ja auf ein Backing mit einer realen Währung auf oder im Fall vom E-Gold halt auf Goldreserven im Hintergrund. Und dadurch hängen die dann halt quasi, dadurch sind die keine eigenen Währungen. Und dass da schon ein Unterschied besteht, das bestätigt jetzt eben auch die EZB.
Mhm, genau, ja. Ja, was mir auch noch aufgefallen ist beim Lesen der Reaktionen auf den Zero Hedge Beitrag, ist, dass die Kommentare weit weniger negativ gegenüber Bitcoin sind, als das meiner persönlichen Einschätzung nach früher noch der Fall war. Also ich glaube, mittlerweile wird es auch durchaus ernst genommen in skeptischen Kreisen. Also es ist wirklich eine Alternative, die nicht sofort irgendwie in einem Halbsatz abgewiegelt werden kann als Ponzi-Scheme oder was auch immer. Ich glaube, da sieht man auch ein bisschen ein Umdenken, dass sich Leute damit jetzt wirklich schon ernsthafter damit beschäftigen. Ja. Okay.
Jo.
So viel dazu.
Thema.
Genau, das ist eine große Thema. Dann haben wir noch zwei kleinere Meldungen. Das erste ist bitcoinstore.com. Da haben wir einen neuen Shop vom Roger Ver.
Genau. Also da geht es darum, dass eben hauptsächlich aber im amerikanischen Raum die Leute Elektronikartikel aller Amazon einkaufen können. Ich glaube, Medien haben sie noch nicht. Also sowas wie Musik, CDs oder was haben sie nicht, aber halt alles Mögliche an Computerteilen, Notebooks, Tablets oder sowas kann man dort bekommen. Und aktuell ist die Seite down bei mir.
Okay.
Aber vor fünf Minuten ging sie noch und da konnte man sich halt schön durchklicken. Sie ist jetzt im Beta-Betrieb, das bedeutet, dass man man zwar bestellen kann, aber man muss mindestens 1000 US-Dollar Warenwert bestellen, sonst liefern sie nicht, weil wahrscheinlich haben sie dann noch manuelle Vorgänge im Hintergrund, die das erfordern. Ja,
ja, ein weiterer kleiner Kritikpunkt ist, dass es momentan nur in US-Dollar angeschrieben sind, die Preise, also was man jetzt für einen Bitcoin-Store nicht unbedingt erwarten würde. Vielleicht wird sich da auch nach der Beta-Phase noch was ändern. Ja. Auf jeden Fall ist das eine Initiative eben von Roger Ver, das ist der von memorydealers.com, also schon ein Langzeit-Bitcoin-Enthusiast und ja auch wirtschaftlich erfolgreicher Geschäftsmann, jetzt in Japan, glaube ich, ist der zurzeit ansässig, soweit ich weiß.
Genau, der hat ja auch, kann man vielleicht kurz erwähnen, hat einen japanischen und einen guatemalischen Pass und das hat ihm ein bisschen Probleme gemacht, wie er versucht hat, in China herumzureisen, wurde dann am Zoll oder nicht am
Flughafen
von den Immigrationsbehörden aufgehalten, weil die Schreibweise in seinen Reisedokumenten nicht überall identisch war. Und dann gab es einen Hilferaufruf ins Internet, bitte befreien Sie den armen Menschen aus seinem Gefängnis, was dann auch geklappt hat. Also
ja, die Frage ist halt, wie ausschlaggebend das war, dass dort Leute wirklich angerufen haben oder ob er nicht einfach ohnehin freigekommen wäre nach ein, zwei Tagen oder wie lange war er dann drin? Also
ich weiß nicht, ich denke mal, das ist halt, dass er halt in Bürokratenhände gelangt ist, schlicht und ergreifend, und dass er da halt in die Mühlen der Bürokratie eingetaucht ist, und das passiert einem ja leider auch in Österreich immer wieder. Mhm. Nur in China ist es halt nicht sicher, ob man dann auch wieder rauskommt irgendwann einmal.
Ja, aber zu ihm ist sicher noch zu sagen, dass er wahrscheinlich einer der seriöseren Bitcoin-Händler ist oder Wirtschaftsleute. Also das heißt, wo Roger Ver draufsteht, kann man davon ausgehen, dass das Ganze halbwegs Hand und Fuß hat und auch morgen noch da ist. Also was ja von anderen Bitcoin-Stores, die über die Jahre hinweg gestartet wurden, nicht unbedingt zu sagen ist. Also ich glaube schon, dass das erfolgreich werden könnte. Mhm. Es sind jetzt über 500.000 Produkte gelistet angeblich. Und einige dürften auch recht gute Preise haben, also teilweise auch wirklich günstiger als man es, oder so günstig, wie man es auf Newegg oder wo auch immer dann findet. Natürlich die Shipping Costs momentan für Europäer eher noch uninteressant, wobei, wenn man für über 1000 Dollar bestellt, dann ja, zahlt sich vielleicht wieder aus.
Ja, muss man mal ausprobieren. Genau. Wir werden vielleicht mal was bestellen und dann schauen.
Genau, ja.
Genau, da bin ich schon. Ich versuche das mal zu berechnen, was das hier kostet.
Hast du ein Mikrofon gefunden für unsere Podcast-Tätigkeit?
Einen Server habe ich da gefunden.
Okay.
Jetzt brauche ich nur noch einen Serverschrank dafür. Und was will er mir? Genau, ja. Ja, also um jetzt einen Server zu kaufen über diese Seite, müsste ich zwischen 405 und 883 US-Dollar Shipping zahlen.
Oh, okay.
Das billigste ist 405 Dollar. Das ist schon eine Menge für Shipping. Das zahlt sich, glaube ich, nicht aus.
Nein. Okay, ja, wer weiß, vielleicht werden sie mal besseren.
Ja, ich glaube, das ist ein Standardkalkulator. Ich habe dieses Layout schon gesehen auf einer komplett anderen Seite für Shipping and Tax Berechnung.
Mhm. Ja. Möglich, ja. Also sicher momentan noch nicht ausgerichtet auf internationale Konsumenten. Ja.
Ja, aber das ist ja schade, weil eigentlich, wenn Bitcoin draufsteht, dann könnte es ja komplett befreit sein von irgendwelchen nationalen Währungen und vor allem auch physischen Locations, weil im Prinzip interessiert mich das ja als Konsument nicht, woher das Zeug kommt.
Ja, ist schon richtig, nur das funktioniert halt auch eher nur theoretisch so gut. Praktisch hast du dann wahrscheinlich doch wieder irgendwo eine physische Präsenz oder eine Firma, die eben die Contracts hat mit den Lieferanten und so weiter. Und
ja, die Logistik ist nicht so einfach. Ich meine, Amazon hat auch seine Jahre gebraucht, um seine Logistik so weit zu bringen, wie sie jetzt sind. Also so gratis gibt es das natürlich nicht.
Und das funktioniert halt noch nicht komplett dezentralisiert. Also da sind wir noch etwas zu früh dran. Ja. Wird vielleicht auch mal kommen. Ja, mal schauen.
Okay. Ja, Bitcoin Friday gibt es genau. Als Thema. Mhm. Was interessant ist, in wenigen Tagen, wahrscheinlich gerade wenn dieser Podcast auf die Hörgeräte kommt, dann ist auch schon bald Freitag, oder?
Ja, ich glaube, normalerweise Dienstag rauskommt. Normalerweise geht es ein bisschen schneller, aber richtig.
Aber ja, dann nur ist wahrscheinlich gerade noch Zeit, so darauf zu reagieren.
Mhm. Genau, also am 9. November ist Bitcoin Friday. Das ist eine Initiative von eigentlich recht vielen, auch namhaften Bitcoin-Händlern, Webseiten, wie auch immer, die zu diesem Tag, zu diesem Anlass ihre Tarife senken bzw. besondere Angebote haben, um eben einerseits ja die Vorteile von Bitcoin zu verdeutlichen und ja generell irgendwie eine Werbeinitiative zu machen, ja, also Buy with Bitcoins, um auch zu zeigen, wie effizient man mit Bitcoin teilweise transferieren kann und einkaufen kann. Ja. Eine ganz nette Aktion, also bitcoinfriday.com, vielleicht mal anschauen die Seite. Wie gesagt, 9. November ist es soweit. Ja. Vielleicht das eine oder andere Schnäppchen.
Zum Beispiel bei Mt. Gox weiß ich, dass sie alle Gebühren um die Hälfte senken wollen für, ich glaube, einen Tag. Und bei anderen Händlern wird es vielleicht ähnliche Aktionen geben, wo Sachen verbilligt einfach zu haben sind. Und ja, vielleicht wird es das in Zukunft dann noch stärker geben, dass man sich noch mehr sozusagen mit den klassischen Zahlensystemen in Konkurrenz stellt, dass man das noch stärker eine Gegenüberstellung macht, wie viel man sich halt wirklich ersparen kann mit Bitcoins. Also zum Beispiel ich persönlich habe das gemerkt, wie ich jetzt nach London gefahren bin, dass man, wenn man dort zu einem normalen Wechselkurs bei einer normalen Person Bitcoins zu Pfund tauscht, ist man wesentlich, wesentlich günstiger dran, als wenn man jetzt einfach zum Bankomaten geht und abhebt oder auch mit Kreditkarte bezahlt. Mhm.
Ja, ich glaube, was da sicher auch noch mitspielt, ist, wenn auch innerhalb des Bitcoin-Universums, sage ich jetzt mal, mehr Konkurrenz kommt, weil jetzt ist es oft so, dass man für gewisse Produkte oder Dienstleistungen nur ein, zwei Anbieter hat, die es überhaupt mit Bitcoin anbieten und die dann teilweise doch relativ hohe Gebühren auch noch verlangen. Also ein Beispiel ist BitPay, bietet sicher super Service und ist immer noch günstiger als jetzt Kreditkarten, aber vielleicht nicht so günstig, wie man sich das denken könnte, dass das für einen Bitcoin-Zahlungsdienstleister sein könnte. Und von daher glaube ich, da wird sich auch noch ein bisschen Konkurrenz das Geschäft beleben und ja, dann wird das Ganze schon immer interessanter, glaube ich. Ja.
Wo super Konkurrenz ist, ist im Kuchenlieferantenbereich. Mehrere Möglichkeiten, Kuchen im Internet zu kaufen. Also allein bei Bitcoin Friday sehe ich da zwei nebeneinander gleich. Cups and Cakes, Bakery und Bitpantry. Und ja.
Wir sollten da mal ein kleines Review machen von ein paar so Händlern und einfach mal bestellen. Und
ein Bitcoin-Buffet machen und
genau, ja,
erstellen alles und dann kosten wir das und berichten nicht, wie es geschmeckt hat.
Genau, ja. Okay, passt, das machen wir.
Das klingt vernünftig. Bitchocolate sehe ich gerade.
Ja.
Bitchocolate, Bitcoin Coffee gibt es auch.
Coffee gibt es schon länger, ja. Ja, na, das schreit dann auch einmal durch das die Post.
Super, ja. Also, falls es Sponsoren dafür gibt, das sind wir sicher auch offen.
Genau, ja. Wir essen Kuchen für euch, ja. Okay, gut. Ich glaube, soweit.
Ich glaube, wir sind eh schon über der Zeit.
Ja.
Doppelt so viel. Ja, okay.
Ciao. Schöne Woche. Ciao.